danke, Sasa. Besser hätte ich es nicht sagen können. Herzlich willkommen zum NBA Tauchgang Playoff Preview. Viel Spaß.
Hey, hey, Basketballfans. Schuhe aus, Füße hoch. Wir gehen wieder auf NBA Tauchgang. Analyse in der Tiefe mit Arne und Nils.
Wow, right in your living room.
And it goes from an incredibly awkward angle. A highlight reel play. Talk about creativity. Where'd that come from?
Hallo NBA Playoff Fans, es ist soweit. Die Regular Season ist vorbei und endlich stehen die Plätze fest. Am Samstag geht es los und wir wollen euch auch vorbereiten auf all das, was kommt in der ersten Runde der NBA Playoffs. Wir sind heute auch nicht allein. Mit bei uns ist nicht Major Tom, nicht Admiral Schneider, nein, Tom Schneider von den Go-To-Guys. Hallo Tom.
Hallo Jungs.
Hi. Und natürlich auch wieder mit am Start. Jemand, dem nicht nur das Spiel, sondern auch die Zahlen am Herzen liegen. Unser Hot-Take-Experte, Arne Brandt. Grüß dich.
Hey Leute.
Okay, schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich hätten wir noch den Jonathan begrüßt, der ist leider kurzfristig ausgefallen. Auf jeden Fall viele Grüße an ihn und gerne wieder in einer neuen Runde. Der Plan für heute ist, dass wir uns alle Playoff-Matchups ansehen und gemeinsam darüber philosophieren, wie die denn ausgehen könnten, was da so die Knackpunkte sind. Und ich würde auch vorschlagen, wir steigen einfach mal direkt ein. Ich hätte da die Eastern Conference im Auge mit den Milwaukee Bucks auf dem ersten Platz, die auf dem achten Platz gegen die Detroit Pistons spielen. Und lass uns da mal ein bisschen reinschauen. Tom, du hast dir die Serie ein bisschen intensiver angesehen. Was hast du dazu zu sagen?
Genau, also ich verfolge die Bucks jetzt schon ein bisschen länger und eben sie haben jetzt letztendlich die Saison mit 60 Siegen abgeschlossen. Das sind 19 mehr als bei den Detroit Pistons, die eben ein ziemlich exaktes 500er-Team waren jetzt am Ende der Saison. Und ja, es wird ein ganz interessantes Matchup, aber ich sehe bei den Pistons ehrlich gesagt relativ wenig Chancen, weil sie auch so ein bisschen das Pech haben, dass ihre Schwächen quasi die Stärken der Bucks sind. Also die Bucks sind zum Beispiel extrem gut, wenn es darum geht, Abschlüsse am Korb zu kreieren und eben am Korb abzuschließen. Natürlich Giannis Antetokounmpo da als absolute Speerspitze ihres Teams. Und ja, sie sind auch ein Team, was eben gern und oft den Dreier sucht. Und die Bucks wiederum auf der anderen Seite sind trotz Andre Drummond und Blake Griffin unterm Korb ein Team, was eben einen relativ schwachen Job macht, den Ring zu beschützen. Also sie lassen da relativ viel zu. Sie lassen eine relativ hohe Quote zu. Insofern sehe ich da schon mal die erste Baustelle, die sich auf jeden Fall im Lauf der Serie so ein bisschen hervortun wird. Und ja, auch ansonsten, wenn man sich die Matchups mal ein bisschen konkreter anschaut, dann bin ich echt mal gespannt, was die Pistons versuchen werden, um eben Giannis ein bisschen Einhalt zu gebieten. Also sie haben ja über die Saison eigentlich eine recht ordentliche Defense gestellt, sind da leicht überdurchschnittlich. Aber Giannis Antetokounmpo spielt diese Saison ja auf einem unfassbar hohen Niveau. Und so rein personell, also wenn sie zum Beispiel versuchen, mit Blake Griffin da gegen Giannis vorzugehen, dann könnte das halt ziemlich schnell ziemlich düster werden. Und auch ein Andre Drummond ist jetzt beispielsweise jemand, den ich nicht gerade dafür prädestiniert sehe, einen Stretch-Big wie Brook Lopez zu verteidigen. Insofern, ja, um es gleich mal vorne wegzuschicken, bin ich da relativ pessimistisch, was jetzt wirkliche Upset-Chancen der Pistons angeht.
Genau. Ja, was man ja auch noch dazu sagen kann, ist, dass die Detroit Pistons ein sehr schwaches Team sind, was das Shooting angeht, und dass die Milwaukee Bucks immer den schlechten Schützen die Dreier lassen und den guten Schützen die Dreier eher nehmen und dass sie eben dann eben im Zwei-Punkt-Bereich so gut wie nichts zulassen. Und die Detroit Pistons sind sowieso nur 21. beim offensiven Rating. Von daher wird es wahrscheinlich sehr schwer für die Detroit Pistons überhaupt Punkte zu machen. In den Playoffs ist traditionell die Defense noch ein bisschen härter als in der Regular Season. Und die Milwaukee Bucks waren schon das beste Defensivteam der Liga. Also für die Milwaukee Bucks könnten das sehr schwierige Spiele werden.
Ja, die Detroit Pistons haben ja auch wirklich gegen Ende der Saison jetzt nochmal einen weniger guten Stretch gehabt. Letzten Spiele auch nur 4-6. Sie waren ja auch lange Zeit, saßen sie auf dem sechsten Platz. Jetzt sind sie so mit Ach und Krach, würde ich fast sagen, in die Playoffs noch gekommen. zum Schluss waren es jetzt doch noch 2 Spiele Vorsprung gegen die Hornets, aber die Pistons sind, auch wenn es jetzt gerade um eine aktuelle Phase geht, so mental in die Playoffs zu gehen, bisher auch vermutlich nicht in dem Status, dass man sagen kann, die räumen jetzt nochmal ordentlich auf und nehmen diese Underdog-Rolle total wahr. Vielleicht können sie aber noch in irgendeiner Form den Schalter umlegen, aber ich stimme euch da schon zu, die Chancen gegen die Bucks sind dann schon eher bescheiden.
Kleine Korrektur noch, ich habe gerade gesagt, dass die Pistons auch viel am Ring zulassen. Dem ist tatsächlich nicht so, also es geht eigentlich sogar, also sie lassen unterdurchschnittlich wenig Versuche am Ring zu. Allerdings ist die Quote extrem hoch, also liegt bei 66%, was halt wirklich ein peinlicher Wert ist, wenn man überlegt, dass da eben mit Andre Drummond jemand steht, wo es ja zumindest vereinzelt noch Stimmen gibt, die ihm eine gute Defense bescheinigen. Und was sie aber ganz gut machen eigentlich, ist den Dreier zu verteidigen, also sie lassen relativ wenig Versuche zu. Und auch wenn wir uns immer wieder drüber streiten, ob man die Quote beeinflussen kann oder nicht, lassen sie auch eine einigermaßen gute Quote zu. Aber ja, dafür hat es Arne eigentlich auch gerade schon ganz gut gesagt. Sie sind halt selber ein Team, wo jetzt nicht wirklich über Shooting Gefahr ausstrahlt. Und das ist halt was, wo man die Bucks vielleicht ein bisschen ärgern könnte, weil die sehr, sehr viele Dreier abgeben. Also die meisten der Liga sogar zulassen. Und Budenholzer hat auch schon an der einen oder anderen Stelle zugegeben, dass es so ein bisschen by design ist. Also sie versuchen auch ganz gezielt bestimmte Dreier dem Gegner zu geben, mit denen sie quasi leben können. Nur wird halt die Frage sein, ob die Pistons wirklich die richtigen Leute finden, um sowas dann auch zu bestrafen. Und ja, eben bei der Quote sind sie halt auch ein klar unterdurchschnittliches Team. Deswegen weiß ich nicht, ob sie das so wirklich für sich ausnutzen können.
Ja, der einzige kleine Lichtblick, den die Detroit Pistons vielleicht sehen könnten, wären die Verletzungsprobleme, die die Bucks im Moment gerade haben. Also Malcolm Brogdon ist ja schon längere Zeit verletzt, Dante DiVincenzo ist raus, Nikola Mirotic ist raus, Pau Gasol ist raus, aber da haben eben auch einige von den anderen Spielern der Bucks gezeigt, dass sie da einfach in die Bresche springen und eine richtig gute Leistung bringen. Zum Beispiel Pat Connaughton hat da stark gespielt in letzter Zeit, George Hill hat, wenn er mal was zeigen musste, auch abgeliefert, DJ Wilson hat ganz gute Spiele gemacht, Sterling Brown hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und auch Tim Frazier legt Russell Westbrook-Zahlen auf, wenn er im April 48 Minuten spielt, wie letzte Nacht. Da hat er irgendwie 29 Punkte und 15 Assists oder so. Da habe ich schon gedacht, paar Assists mehr, paar Rebounds mehr, dann hätte er ein 20-20-20-Game gehabt. Gar nicht von schlechten Eltern, ne? Ja, definitiv. Jungs, ich glaube, bei diesen beiden Teams können wir es dann auch relativ kurz halten. Was glaubt ihr denn, wie die Serie tatsächlich ausgehen wird?
Nils?
Ich würde den Pistons zutrauen, dass sie so ein Surprise-Game sich holen und die Serie dann 4-1 ausgeht für die Bucks.
Okay, also ich muss sagen, bei aller Liebe für Blake Griffin, der wirklich eine richtig starke Saison gespielt hat, ich sehe da ehrlich gesagt wirklich Probleme für die Pistons, also auch nur ein Spiel zu holen, und wird deswegen mal ganz frech einen Final Sweep für die Milwaukee Bucks tippen.
Und ich finde diese Antwort überhaupt nicht frech. Ich sehe es ganz genauso. 4-0, mein Tipp. Ja, dann nochmal mit dem Blick auf den Playoff-Tree. Wir haben gesagt, wir fangen mal mit den Serien an, die für uns nicht ganz so interessant sind, weil sie wahrscheinlich ziemlich klar ausgehen. Für uns war das jetzt die eindeutigste Serie. Die Milwaukee Bucks haben eine historisch gute Saison gespielt. Die Pistons haben sich am letzten Tag gegen die Knicks in die Playoffs reingekrampft. Also hier doch ziemlich klar. Was meint ihr denn, welche Serie kommt gleich danach? Wer ist das nächste Team, das eher als Kanonenfutter durchgeht? Tom, was meinst du? Oder Nils?
Da würde ich auf die...
Nils, was sagst du?
Wenn ich darf, dann würde ich die Los Angeles Clippers nehmen, die gegen die Warriors antreten müssen in der Western Conference.
Okay. Wer hatte die Serie vorbereitet? Was? Auch du, Tom, ne? Ja.
Das war auch ich, ja, genau.
Dann sind deine Serien gleich schon mal erledigt.
Können wir mich gleich abhandeln, genau. Also ja, das ist auch ein Matchup, wo ich für den 8. Platz nur relativ wenig Chancen sehe. Also die Warriors haben zwar eine nicht ganz so gute Regular Season gespielt wie jetzt die Bucks, also rein nach den Zahlen, aber sind natürlich trotzdem ein wahnsinnig starkes Team, haben auch dennoch 57 Partien in der regulären Saison gewonnen. Und wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass sie da in den Playoffs noch ein bisschen mehr anziehen, dann sehe ich da auch wenig bis gar keine Chancen für die Los Angeles Clippers. Was man noch so ein bisschen im Auge behalten muss, ist, dass sich Curry jetzt so leicht verletzt hatte im vorletzten Spiel, soll aber laut Aussagen von Steve Kerr wieder fit sein zu den Playoffs. Insofern wäre ich da eigentlich mal optimistisch. Und ja, ansonsten müssen die Clippers halt echt mal schauen, wie sie da irgendwie sich gegen die Warriors über Wasser halten. Sie hatten jetzt über die Saison keine besonders gute Defense, kamen in erster Linie über ihre Offense. Und die Warriors auf der anderen Seite hatten trotz einigermaßen oft eingeschaltetem Cruise-Mode die beste Offense der Liga. Insofern bin ich da echt mal gespannt, wie sie eben versuchen wollen, das Team um Stephen Curry, Kevin Durant und auch den Marcus Cousins, Klay Thompson und Draymond Green irgendwie zu stoppen. Also da bin ich sehr gespannt, was sich Doc Rivers überlegen wird, um den Warriors auch nur annähernd das Leben schwer zu machen. Auf der anderen Seite sind sie halt wirklich sehr darauf angewiesen, dass eben die eigene Offense gut läuft. Sie nehmen nach wie vor sehr, sehr wenig Dreier, kommen eben vor allem über Abschlüsse am Korb und so ein bisschen aus der Midrange. Aber es ist natürlich auch gefährlich gegen ein Team wie die Warriors, die jetzt zwar auch nicht wahnsinnig viele Dreier nehmen, aber im Vergleich dann doch deutlich mehr, also die siebtmeisten der Liga. Die Clippers nehmen anteilig die 28 meisten. Und rein mathematisch muss man dann schon so ein bisschen anfangen zu gucken, wie die Clippers überhaupt schaffen wollen, sie am offensiven Ende in dem Fall eben out zu performen. Aber sie haben ja immerhin noch Lou Williams, der gegen die Warriors in den letzten Jahren immer wieder zu absoluten Höchstleistungen aufgedreht ist. Dennoch würde ich ihnen da auch eben eine relativ kleine Chance einräumen, überhaupt mehr als, keine Ahnung, kein Spiel zu gewinnen.
Ja, die Offense der Warriors ist schon auf jeden Fall das Prunkstück, das sie haben. Also wenn man sich auch die Zahlen mal anguckt, das beste Team der Liga beim Field Goal, die drittmeisten Dreier geworfen, die drittbeste Quote, die beste Zwei-Punkt-Quote, die fünftbeste Freiwurfquote. Also alles, was mit Offensive zu tun hat, läuft bei den Warriors schon ziemlich gut. Die meisten Assists haben sie auch noch. Also die offensive Maschine ist schon beeindruckend. In der Defense war es diese Saison eher so Mittelmaß, was man einfach mal sehen muss, ob es dann eben am Cruisen liegt oder ob sie das in den Playoffs auch wieder hochfahren können und dann eben richtig dominant aussehen. Ja, und wenn sie verletzungsfrei bleiben, dann werden sie schon schwer zu stoppen sein auf dem Weg zum nächsten Titel. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, wer sie von uns denn auch im Finale sieht oder vielleicht sogar als Champion. Aber schon ein starkes Team. Was wäre denn noch eine Chance für die Clippers, da irgendwie anzugreifen? Also wir haben ja in der Saison schon häufiger darüber gesprochen, dass die Bank der Clippers sehr stark ist. Glaubt ihr, dass die Bank auch in den Playoffs ein Faktor sein wird? Oder durch die verkleinerte Rotation eigentlich dann nicht mehr wichtig? Nils, was meinst du?
Ja, die Bank ist ja erfahrungsgemäß tatsächlich in den Playoffs etwas weniger wichtig, etwas weniger relevant als in der Regular Season. Die Rotation verkleinert sich und dadurch wird sich natürlich auch die Schwachstelle der Golden State Warriors ein bisschen verringern. Nichtsdestotrotz ist es halt schon eine Möglichkeit für die Clippers, in den Minuten, in denen die Starting Five bei den Warriors sitzt, dann auch anzugreifen, zu attackieren und vielleicht eben Punkte gut zu machen. Außerdem würde ich meinen, dass die Clippers eben sich die Matchups sehr gut ansehen müssen und eben auch gucken, wen sie attackieren, dass Steph Curry attackiert wird, wenn er in der Defense verfügbar ist, also ihn möglichst anzugreifen, wenn die Clippers den Ball haben, genauso zu verfahren mit DeMarcus Cousins. Das sind alles Möglichkeiten, alles Mittel, die verschiedene Teams ja auch schon in der Regular Season versucht haben auszuloten. Aber ich habe jetzt vor allem noch so ein bisschen den Effekt von diesem Spiel vor ein paar Tagen noch im Kopf. Da am 7. April haben die Golden State Warriors die Clippers nochmal mit 20 Punkten, mit 131 zu 104 weggehauen. Insgesamt auch in der Regular Season waren das meist deutliche Spiele. Eins haben die Clippers, sehe ich gerade, im November gewonnen in Overtime. Aber ansonsten waren da auch die Warriors in der Regular Season schon relativ dominant, auch wenn sich das Team der Clippers natürlich auch nochmal im Verlauf verändert hat. Aber ich würde jetzt den Clippers einfach auch vom Spielstil nicht unbedingt die typischen Attribute zuschreiben, die jetzt speziell für sein Warriors-Team gefährlich werden könnten. Das sind dann spätere Serien, die dann vielleicht nochmal da das eben noch nachliefern können. Also speziell auf eine Serie gegen die Houston Rockets wäre ich da gespannt, die er dann in der zweiten Runde dann kommen könnte, wenn jemand wie James Harden dann auf DeMarcus Cousins geht und versucht dann dort mit dem Pick and Roll zum Korb zu kommen. Das sind dann schon spannende Matchups, aber ich sehe da wirklich kein Land für die Clippers.
Ja. Ja, es ist schon so, dass die Clippers und die Warriors eigentlich ja so etwas ähnliche Teams sind. In dieser Saison, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind die Clippers auch eher offensiv, haben sie ihre Stärken, defensiv auch eher im unteren Drittel der Liga zu finden. Und sie machen also so ähnliche Sachen wie die Warriors, kann man sagen, auch jetzt nicht das allerbeste Shooting-Team, aber offensiv doch trotzdem ganz gut. Aber eben auf einem ganz anderen Level. Und der beste Spieler, den sie haben, ist Lou Williams oder Danilo Gallinari. Und das ist schon weit unter dem, was die Warriors eben haben. Also da kann man sich eben eigentlich darauf einstellen, dass es so ein bisschen wie ein offensiver Shootout aussehen wird. Mit der besseren Defense und der besseren Offense für die Warriors. Also ich sehe da auch nur geringe Chancen für die Clippers, mal ein Spiel zu gewinnen. Ja, wenn es jetzt nicht mehr noch total umfangreiche Aussagen zu den beiden Teams gibt, können wir da, wenn ihr wollt, auch gleich zur Einschätzung kommen, wie die Serie ausgeht.
Ich würde, glaube ich, kurz nochmal was zur Defense sagen. Also ich bin da grundsätzlich doch noch ein bisschen optimistischer, dass sie da jetzt nochmal einen Gang hochschalten können. Ich meine, es wird natürlich spannend.
Die Warriors oder die Clippers?
Die Warriors. Also ja. Bei den Clippers wüsste ich jetzt nicht so ganz, wo sie es herholen sollen. Bei den Warriors habe ich jetzt über die Saison schon zumindest mir eingebildet, gewisse Anzeichen zu sehen, dass da vor allem bei einem Draymond Green, der ja das absolute Herzstück ihrer Defense darstellt, noch nicht der absolute Kampfgeist der letzten Jahre in jedem Spiel abgerufen wurde. Nur was halt wirklich spannend wird, ist halt, wie sie mit dem Marcus Cousins verfahren, weil die Clippers sind jetzt vielleicht nicht unbedingt das Team, was hervorragend in der Lage sein wird, ihn zu attackieren, aber spätestens ab der zweiten Runde, wo man vielleicht schon auf die Houston Rockets treffen könnte, könnte Cousins eben absolut zum Problem werden und potenziell sogar vom Feld gespielt. Da muss man echt mal ein bisschen schauen, wie sie ihn dann einsetzen, weil wenn er zum Beispiel jetzt in der ersten Runde dann noch relativ viel Spielzeit bekommt und es gut funktioniert, dann könnte es halt noch schwieriger werden, ihm in der zweiten Runde plötzlich zu verklickern, hey, wir können dich jetzt gar nicht mehr spielen, wir müssen deine Minuten irgendwie halbieren oder sowas. Das ist auf jeden Fall was, wo bei den Warriors so ein bisschen Zündstoff herrschen könnte.
Aber ich glaube nicht, dass es ein Problem wird. Weil Steve Kerr ist einfach ein Trainer, der das einfach macht. Der achtet da nicht auf Sentimentalität. Er hatte natürlich noch nicht so ein Kaliber wie die Marcus Cousins zu benchen. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Und ich glaube auch, dass die meisten Teams der Liga und besonders die Top-Teams auch aus den Carmelo-Anthony-Experimenten gelernt haben müssen. Wie die Thunder in der letzten Saison Carmelo Anthony durchgeschleppt haben und in den Playoffs vielleicht sogar verloren haben, weil sie ihn weiter gespielt haben gegen die Jazz und die Rockets am Anfang dieser Saison auch nochmal probiert haben und dann eben irgendwann gesagt haben, okay, es geht einfach nicht, scheiß auf den Namen, der Spieler muss vom Feld. Und ich glaube, mit DeMarcus Cousins wird es eben ganz genauso sein. Also hier geht es halt um ein Championship-Kaliber-Team und nicht um die Befindlichkeiten eines Spielers. Und von daher sehe ich da gar keine Probleme. Wenn DeMarcus Cousins nicht die richtige Wahl ist, dann sitzt er auf der Bank.
Ja, also ich muss sagen, so ein Riesenproblem sehe ich auch nicht. Aber Kerr ist da ja schon jemand, der ja auch spaßeshalber von einigen Kumbaya-Kerr genannt wird, der da immer so ein bisschen versucht, im Team-Spirit zu agieren und eben jeden auch mal zu Minuten kommen zu lassen. Und ich erinnere mich da immer gern an, ich glaube, die Playoff-Serie 15-16 war es, wo dann in den Finals auf einmal Festus Ezeli auf dem Platz stand und vollkommen vorgeführt wurde, weil Kerr irgendwie meinte, er müsste ihn jetzt da noch so ein bisschen mal reinwerfen. Aber natürlich hast du recht, also so wirklich massiv Profit schlagen aus der Personalie Cousins wird auch niemand. Da sind die Warriors dann mittlerweile auch einfach zu abgezockt und zu erfahren, um sich dann wegen sowas über eine Playoff-Serie hinweg die Butter vom Brot schmieren zu lassen.
Ja. Ja, vielleicht hat Kerr ja auch daraus gelernt. War das in den Finals 2016? Oder weil in den Conference Finals, da gab es auch schon solche Szenen mit Festus Ezeli gegen OKC, wo er ihn gespielt hat und das hat nicht so besonders gut hingehauen. Vielleicht dachte er immer wieder mal, Festus Ezeli wäre eine ganz gute Idee.
Ja, also das, was ich gerade gemeint habe, war in den Finals, da hat er dann gegen LeBron absolut grauenhaft verteidigt. Naja.
Ja, Ja, ich kann mich dran erinnern, aber ich meine, das ist natürlich mit so einem Spieler wie Festus Ezeli auch noch ein bisschen was anderes, weil Festus Ezeli war in den Playoffs sowieso ein Bankspieler, der mal für 5 Minuten, wenn überhaupt, reingekommen ist, wo man einfach mal probiert hat, vielleicht können wir den mal hier gerade reinschmeißen, um unseren guten Spielern ein paar Minuten Verschnaufpause zu gönnen. Der Marcus Cousins ist dann natürlich schon eine etwas andere Nummer, aber ja, also ich habe es ja schon die ganze Saison gesagt, der Marcus Cousins gegen Houston könnte sehr, sehr schwierig werden. In dem einen oder anderen Matchup in der Regular Season gegen Houston hat er dann tatsächlich richtig dominiert, auch einmal 27 Punkte gemacht und das Spiel eigentlich auch entschieden. Aber da hatte ich dann eben auch das Gefühl, die Rockets haben nach 5 Minuten gesehen, okay, wir können den Marcus Cousins attackieren, das funktioniert, kein Problem, und haben es danach einfach gelassen, um sich das für die Playoffs auch aufzusparen. Mhm. Ja, was ist denn euer Tipp?
Also mein Tipp ist 4-0 für die Serie.
Ja.
Wie sieht es bei euch aus?
Ja, würde ich mitgehen, denke ich.
Tatsache, da tippe ich das zweite Mal hintereinander 4-0, aber ich sehe es auch so. Ich glaube, die Warriors werden auch ein Zeichen setzen wollen. Die Regular Season war ja so ein bisschen durchwachsen, nicht immer sehr dominant. Jetzt am Ende 57 Siege, finde ich doch noch ein ganz gutes Ergebnis. Hatte ich zwischendurch schon mit etwas weniger gerechnet auch. Aber ich glaube, sie werden ein Zeichen setzen wollen und werden gleich mal den Clippers ordentlich einen von Bug schießen jetzt. Also 4-0 der Tipp von uns allen drei, ne?
Jo.
Ja.
Langweilig. Okay. Dann mit welcher Serie wollen wir weitermachen, Jungs? Soll ich mal eine vorschlagen?
Ja.
Okay.
Denver San Antonio Spurs.
Okay.
Ah ja, da habe ich so ein paar einleitende Worte vorbereitet. Ja, bei den Denver Nuggets wurde ja in verschiedenen Medien schon spekuliert, ob sie absichtlich gegen die Portland Trailblazers verloren haben. Also bei dem Blazers-Spiel war es tatsächlich relativ offensichtlich, weil sie viele Spieler geschont haben. Sie haben noch ein weiteres Spiel dann letzten Sonntag verloren gegen die Utah Jazz. Und all das hat ihrem Playoff-Bracket auf jeden Fall nicht geschadet, ob sie nun bewusst getankt haben oder nicht. Ich möchte es mal vermuten. Die Utah Jazz zum Beispiel wären in der ersten Playoff-Runde ein sehr harter Gegner gewesen. Und mit viel Pech hätten die vor einer Woche noch auf dem 7. Platz landen können, wären dann Gegner gewesen. Das ist jetzt, wie wir ja alle wissen, nicht passiert. Gleichzeitig haben die Nuggets ihre besten Spieler gegen die Blazers geschont und haben die Blazers damit so ein bisschen auf den 3. Platz gehievt und die Houston Rockets auf den 4. geschoben. Alles sehr verworren, und dass es alles so funktioniert hat, ist auch ein bisschen Glück gewesen. Nun ist es aber tatsächlich so, dass sie sich einen relativ einfachen Playoff-Bracket erarbeitet haben, und in der ersten Runde spielen sie gegen die San Antonio Spurs, in der zweiten Runde dann entweder gegen die Blazers oder OKC, alles Teams, mit denen sie umgehen können, im Gegensatz zu manch anderem Team, das sich da in der Western Conference so herumtreibt. Gegen die San Antonio Spurs sieht es in der ersten Runde gar nicht so schlecht aus. Die beiden Teams haben in der Regular Season 4-mal gegeneinander gespielt und jedes Team hat 2-mal gewonnen. Insgesamt haben die Nuggets 54 Siege, 28 Niederlagen, die Spurs 48 und 34 Niederlagen. Denver hat in dieser Saison aber die deutlich größere spielerische Upside bewiesen. Und wir haben ja schon im Pod öfter mal auch mit Tom über die Defense gesprochen. Sie ist jetzt doch über die Saison gesehen relativ konstant gut geblieben. Mhm. Also sie machen es gegnerischen Teams schwer. Und gleichzeitig ist das Manko, das bei ihnen natürlich bleibt, dass sie keine Playoff-Erfahrung haben und als besser platzierte Mannschaft durchaus unter Druck stehen. Zum Matchup direkt, also die Nuggets haben die 7. Offense der Liga und treffen auf die 20. Defense der Liga. Die San Antonio Spurs eigentlich ja immer mit einer guten Verteidigung traditionell. Diese Saison sah das ein bisschen anders aus. Denvers offensiv wichtigster Spieler, ganz klar Nikola Jokic, äußerst begabter Postspieler, der die Offense gern durch sein Passspiel beflügelt, und der offensive X-Faktor ist neben ihm auch das Spiel der Guards und der Flügelspieler. Also Jamal Murray muss in dieser Serie gut spielen, der Pick and Roll mit Jokic, der muss laufen, und auch die in der Saison noch angeschlagenen Gary Harris und Will Barton müssen aufdrehen, und wenn das so läuft, dann haben die Spurs da aus meiner Sicht insgesamt nicht so viel gegenzustellen in der reinen Defensive. Auf der anderen Seite, wie gerade schon mal angesprochen, die Nuggets, zum Ende war es jetzt, glaube ich, die 10. beste Defense der Liga nach dem Defensive Rating auf jeden Fall. Und die Spurs aber ein offensiv starkes Team in dieser Saison, 6. beste Offense. Das wird also auch spannend zu sehen, wie es an diesem Ende des Spielfelds läuft. Es ist halt die Frage, wie stark die Spurs es schaffen, die defensiven Schwächen der Nuggets auszunutzen. Und auch hier sind die Augen wieder auf Nikola Jokic gerichtet. Die Nuggets waren ja diese Saison sehr kreativ darin, Jokic Schwäche in der Pick-and-Roll-Defense zu minimieren und durch andere Spieler so ein bisschen aufzufangen. In einer Playoff-Serie bleibt den Spurs aber natürlich wesentlich mehr Zeit, diese Schwäche so ein bisschen auszuloten und zu gucken, wie sie es am besten machen. Und da gibt es ja auch noch andere Spieler, die sie attackieren können, die sie sich da rausziehen können. Jamal Murray ist nun auch nicht unbedingt der beste Verteidiger. Will Barton hat manchmal Probleme in der Halbverteidigung. Aber insgesamt, im Vergleich zu anderen Teams, würde ich auch hier sagen, dass die Spurs nicht die optimalen Komponenten haben, um genau das zu tun. Also ihre Starting Five hat im Prinzip kaum Shooting und sie ziehen die Nuggets halt in dem Feld überhaupt nicht auseinander. Die Nuggets könnten sich defensiv dann halt eher auf ihre Rim Protection konzentrieren. Dafür ist natürlich die Bank bei den Spurs offensiv bärenstark und dieser positive Effekt wird natürlich, wie wir es auch gerade schon besprochen haben, in den Playoffs minimiert. Die Rotationen werden verkleinert. Es ist mehr Rest zwischen den Spielen. Aber eventuell kann Popovic hier an den Rotationen noch ein bisschen was drehen, um halt wirklich das Beste auch im Matchup da rauszuholen. Das wäre für mich auch der größte Vorteil der Spurs, dass sie definitiv diese Playoff-Erfahrung haben, dass sie ein gutes Coaching haben und dass sie halt wirklich auf dem A-Level ihrer Möglichkeiten spielen können, auch wenn die spielerische Upside bei den Nuggets in diesem Jahr deutlich höher zu sein scheint. Soweit von mir erstmal so als Einleitung.
Ja, sauber, Nils. Da fällt mir mal direkt etwas auf. Und zwar, wenn man über diese beiden Teams redet, vor allem in der Konstellation mit Denver als Team, das Heimrecht hat. Die Denver Nuggets haben 34-7 Home Record. Das ist der beste der Liga, meine ich. Ich gucke gerade einmal nach.
Könnte auch sein, dass
Milwaukee. Genau, 34-7 und Milwaukee hat 33-8. Also der beste Home Record der Liga. Das liegt natürlich auch daran, dass die Halle so hoch liegt von den Denver Nuggets. Also es kann natürlich sein, dass es etwas einfacher ist in den Playoffs, wenn die Teams ein paar Tage da sind, dass dann die Höhe nicht mehr ganz so eine große Rolle spielt. Aber die Spurs auf der anderen Seite haben einen Auswärtsrekord von 16 Siegen und 25 Niederlagen. Also das spricht doch schon eine deutliche Sprache für die Denver Nuggets. Und ja, das ist natürlich aber jetzt alles aus der Regular Season und für mich, wenn ich diese beiden Teams sehe und dass sie in den Playoffs aufeinandertreffen, ist der größte Faktor, der zu beachten ist, das Duell der Coaches einerseits mit Popovic als dem erfahrenen und Malone als dem unerfahrenen Trainer und dann eben auch von den Teams, die eben auch so ein unterschiedliches Erfahrungsspektrum haben. Mit den Spurs, die schon durch so viele Battles gegangen sind und den Denver Nuggets, die eigentlich alle unerfahren sind. Also noch nicht mal die Erfahrung einer Erstrundenpleite gegen irgendein gutes Team haben, sondern einfach wirklich mit dem Kader eigentlich das erste Mal überhaupt in die Playoffs kommen. Und ich glaube, das wird ein ganz großer Faktor sein. Normalerweise, wenn man die Zahlen sieht, okay, es waren jetzt nur 6 Siege mehr in der Regular Season, aber mit diesem krassen Home-Record, dann sollte man eigentlich meinen, das wird eine klare Nummer. Aber mein Gefühl ist irgendwie, dass die Spurs schon eher ein schwieriges Matchup werden für die Denver Nuggets. Was meint ihr?
Ja, also ich finde diese Gegensätze, da hast du gerade schon einen guten Punkt angesprochen. Ich finde, man kann sogar noch ein paar Gegensätze mehr finden. Also einer ist halt wirklich dieser drastische Unterschied zwischen den Nuggets, bei denen viele zum ersten Mal eine Playoff-Serie bestreiten, auch erstmal dieses Setting Playoff-Basketball wirklich erfahren und sich auf die eventuellen Veränderungen zur Regular Season einstellen müssen. Auf der anderen Seite eben die Spurs, die halt absolute Playoff-Veteranen in ihren Reihen haben. Sowohl DeMar DeRozan als auch LaMarcus Aldridge, also die erste und zweite Scoring-Option, haben beide schon die ein oder andere Serie bestritten. Aber ich finde, es gibt auch noch mehr Punkte, wo ganz interessant sind, wo die Teams recht unterschiedlich agieren. Zum Beispiel sind die Nuggets ein Team, das sehr aufs offensive Brett geht, also vor allem auch dank Nikola Jokic. Die Spurs hingegen ein Team, das eben am defensiven Brett eigentlich immer ziemlich gute Arbeit leistet. Und was ich aber vor allem am drastischsten finde, ist, dass eben die Spurs eigentlich ein Team sind, das kaum Dreier nimmt, kaum zum Korb geht, sondern wirklich extrem viel aus der Midrange agiert. Also sie sind 30. was die Anteile an Dreiern angeht, sind 30. was die Anteile an Abschlüssen am Ring angeht und nehmen eben die meisten Midranger der Liga. Aber wir haben ja auch jetzt über die Saison hinweg schon ein paar Mal so ein bisschen die Nuggets-Defense skizziert, die eben ganz gerne mit Jokic hatchen und dann Help-Defense von den Ecken schicken und damit den Eckendreier abgeben. Das wäre also eigentlich genau der Wurf, der den Spurs ein bisschen in die Hände fallen würde. Nur haben sie jetzt über die gesamte Saison hinweg nie so wirklich auf diesen Wurf gesetzt. Und ich bin echt gespannt, ob Popovic dann da bereit ist, so ein bisschen seine Philosophie oder das System, das er jetzt etabliert hat über die Saison, über den Haufen zu werfen und zu sagen, okay, wir adjusten jetzt hier, wir versuchen jetzt konsequent dieses Weghelfen von den Ecken zu bestrafen und eben erhöhen da unser Dreiervolumen deutlich.
Ja, also ehrlich gesagt glaube ich, dass die Spurs schon einen ziemlich guten Plan haben, wie sie den Denver Nuggets das Leben schwer machen. Also ich denke, dass die Denver Nuggets auch von den Spurs dazu gezwungen werden, ganz anders zu spielen, als sie es in der Regular Season gemacht haben. Und dass das eventuell ein bisschen lange dauern wird bei den Nuggets, sich darauf einzustellen und dass sie dann vielleicht schon eins von ihren ersten beiden Heimspielen tatsächlich verloren haben. Ja. Und ich glaube, dass dann, wenn das passiert, auch der Panikfaktor einsetzen könnte. Und also ich glaube, wenn die Spurs es schaffen, tatsächlich eins von den ersten beiden zu klauen, dann haben sie eine gute Chance, die Nuggets vielleicht sogar rauszukegeln. Wenn die Nuggets ihren Heimvorteil in den ersten beiden Spielen schon abgeben, dann wird das, glaube ich, eine ganz schöne Psychonummer für die.
Es ist möglich. Würdest du darauf wetten?
Also ich...
Oder ist es nur eine Annahme?
Ich habe mich noch nicht festgelegt. Ich habe jetzt beschlossen, ich mache die Tipps, wenn ich eure Argumente auch gehört habe, hinterher. Ich lasse mich da gerade noch berieseln und ordne das alles ein. Aber ich sehe die beiden Teams in dieser Serie schon als, ja, als beide fähig, diese Serie zu gewinnen. Das habe ich bei den Spurs aber die ganze Zeit schon gedacht. Gerade so ein junges, relativ unerfahrenes Team wie die Nuggets, das ist doch genau der richtige Gegner für die Spurs. Also gegen die Warriors hätten die Spurs keine Chance gehabt. Und auch gegen die Rockets oder gegen die Jazz hätte ich ihnen wahrscheinlich keine Chance angeräumt. Aber die Nuggets, da sieht's doch, finde ich, schon ein bisschen anders aus. Wie ist es eigentlich gelaufen? Wer verteidigt denn überhaupt Jokic? Nils oder Tom? Macht das LaMarcus Aldridge?
Ja, also was ich gesehen habe, also schon. Sie haben auch ab und zu gern dazu tendiert, ihn dann zu doppeln oder sowas. Also ich denke auch, dass sie dann in den Playoffs sich ein, zwei Sachen überlegen, um Jokic so ein bisschen, ja, weniger Möglichkeiten zu geben, für das Team eben Offense zu kreieren. Aber ich meine, dass sie in der Regular Season da schon in erster Linie mit LaMarcus Aldridge gegangen sind. Oder, Nils?
Ja, schon. Also da gibt es auch auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, da auch Pöltl gegenzustellen. Aber in der Regel ist es dann schon Aldridge. Aber es wird sich dann schon auch zeigen, was da vielleicht die beste Variante ist. Sie haben da ja schon einige Optionen. Aber in der Regel ja, wird es bei Pöltl oder Aldridge bleiben, die das Ganze dann übernehmen.
Ja, okay. Noch irgendwas, was euch aufgefallen ist? Was glaubt ihr denn, was der X-Faktor wird in der Serie? Wird es Jokic sein oder ist es vielleicht eher Murray? Weil Jokic sowieso eine gute Serie spielt. Und Murray ist ja so ein bisschen ein Kandidat, der mal 30 Punkte macht oder 48 und im nächsten macht er 6. Und ja, er ist ja eigentlich der zweitbeste Spieler, ne? Also,
ja, die Spurs sind ja schon so ein bisschen bekannt dafür, dass sie sehr konservativ auch verteidigen, dass sie schon einfach versuchen, solide zu stehen, nicht so sehr die Turnover zu forcieren und gleichzeitig dann so ein Team wie die Nuggets vielleicht auch erstmal schießen lassen und mal gucken, was da passiert, bevor sie anfangen, ihnen wirklich die Dreier knallhart wegzunehmen und dann eher die Rim Protection anzugehen. Von daher würde ich sagen, ist der X-Faktor tatsächlich, dass Murray seine Dreier trifft, dass andere Spieler, wie gesagt Harris und Barton, ihre Dreier treffen, dass das ganze Shooting, was bei den Nuggets auf verschiedene Schultern verteilt ist, dass es auch wirklich kommt. Und gerade da ist die Psychologie, die ihr schon angesprochen habt, natürlich extrem wichtig, ne? Also wenn die einfach nicht fallen, wenn da irgendwie so ein Blackout kommt, wie die Rockets das zum Beispiel hatten gegen die Warriors in ihrer bekannten Serie, dann ist das ein Totalausfall. Sowas ist natürlich möglich. Die Nuggets müssen sich in dieser Hinsicht da auf jeden Fall beweisen, dass sie diese Dreier so schmeißen können.
Ja, und auf der anderen Seite, was glaubt ihr denn, wer der X-Faktor für die Spurs ist? Zum Beispiel glaubt ihr, es ist DeMar DeRozan, weil die Denver Nuggets eher Probleme haben mit ihm auf dem Flügel, weil sie keinen richtig adäquaten Verteidiger für ihn haben?
Willst du, Tom, oder soll ich?
Also ich würde eigentlich schon behaupten, dass Gary Harris in guter Verfassung da zumindest DeRozan so ein bisschen ärgern kann. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Derek White jemand ist, der Murray das Leben einigermaßen schwer machen könnte. Und irgendwie habe ich auch so ein Gefühl, dass Pop sich da gerade für Jamal Murray ganz gute Sachen überlegen könnte, um ihn eben so ein bisschen aus seiner Comfortzone rauszuholen. Deswegen würde ich jetzt auf Seiten der Nuggets vor allem eben Nikola Jokic als wesentlicher Faktor sehen. Ich bin gespannt, wie er eben sich in diesem Playoff-Setting das erste Mal schlagen wird, wie angreifbar er am defensiven Ende sein wird. Und ja, bin vor allem auch echt gespannt darauf, was sich Pop überlegt hat, weil ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, dass er ja so ein bisschen innerhalb vom Spiel dann adjustet. Je nachdem, was für ein Mindset gerade Jokic drin ist. Er ist ja auch jemand, der teilweise dann zu wenig den eigenen Wurf sucht und zu sehr seine Mitspieler einsetzen will, dass dann ein Popovic ihn zwingt, ein bisschen zu scoren. Und wenn es dann aber gut läuft bei ihm, dass er dann wiederum gedoppelt wird, wird auf jeden Fall spannend. Und ja, wenn ich als X-Faktor bei den Spurs sehen würde, ja, wahrscheinlich DeRozan. Müssen wir mal gucken, wie gut er es dann da schafft, sein Game von der Regular Season, was er jetzt in den vergangenen Jahren immer ein Problem hatte, es auf die Playoffs zu übertragen, wie gut es in diesem Jahr stattfinden wird. Aber ansonsten würde ich echt Popovic fast schon anführen, weil er einfach der ist, der quasi ein bisschen die Schlüssel in der Hand hat, um die Nuggets wirklich vielleicht zu schlagen und da eben einen interessanten Upset hinzulegen.
Ja, DeRozan hatte 20 Punkte mit sehr guten Quoten im Schnitt gegen die Nuggets. Und Jamal Murray hatte gegen San Antonio 19,8 Punkte im Schnitt mit 39% Field Goal, 41 Dreier in 4 Spielen. Ja, also von daher haben beide in der Regular Season ganz gut ihren Weg gefunden, zumindest zu punkten. Ja, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Serie. Das ist vom Gefühl für mich eher schon wie so ein 4-5 Matchup, muss ich sagen. Mit dem klaren Heimvorteil für die Nuggets. Aber wenn sie den verlieren, ist alles möglich. Ja, wie ist euer Tipp?
Ich tippe 4-2 für die Nuggets.
Ich glaube, ich sage sogar 4-3 für die Nuggets. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Serie könnte um einiges enger werden, als man denkt.
Okay, und um das Ganze spannend zu machen und weil ich wirklich das Gefühl habe, dass diese Erfahrung hier sehr wichtig sein wird und dass die Denver Nuggets vielleicht kalte Füße kriegen, ich sag, die Nuggets verlieren eins von den ersten beiden, vielleicht sogar gleich das erste, weil die Spurs mit einem mega Gameplan rauskommen und dann machen sie sich ein bisschen in die Hose, kriegen in San Antonio und verlieren die Serie 4-3 im siebten Spiel. Im siebten Spiel in Denver.
Da müssen wir uns dann mal
zeigen. Okay, das
Spiel. Ja, also.
Ja, wenn es ein siebtes Spiel gibt, können wir das bei mir gucken. Dann muss Tom allerdings ziemlich weit anreisen. Das müsste dann schnell gehen. Ja, aber
vielleicht bleiben wir im Westen. Da hatten wir jetzt noch die Trailblazers gegen die Jazz. Wer hatte das?
Nee, Portland.
Nee, Quatsch. Trailblazers gegen die Thunder.
Portland OKC. Gegen die Thunder. Ja, die habe ich vorbereitet. Ja, ich kann ja mal was dazu sagen. Also in der Regular Season hat Portland 4-mal gegen die Thunder gespielt und alle 4 Matchups verloren. Portland hat jetzt hier in der Serie den Heimvorteil. Sie sind ja noch auf den 3. Platz gerutscht, wenn sie am letzten Spieltag gegen die Lakers verloren hätten. Und sie haben alle ihre Rotation-Spieler draußen gelassen. Dann wären sie auf den 4. gerutscht und hätten gegen die Jazz gespielt. Mein Gefühl bei der Recherche war, dass die Jazz das bessere Matchup für die Portland Trailblazers gewesen wären. Aber so ist es nicht gekommen. Jetzt spielen sie gegen die Thunder. Und ja, in der Regular Season war es so, dass die Spiele ziemlich Highscore waren. Also die Thunder haben das erste 111-109 gewonnen, das war im Januar, Anfang Januar, dann am 22. Januar haben die Thunder 123-114 gewonnen. Am 11. Februar haben sie 120-111 gewonnen und dann nochmal am 7. März 129-121. Also in den letzten drei Spielen, die beiden Teams gemacht haben, haben die Thunder, die ja eigentlich keine so besonders gute Offense haben, über 120 Punkte gemacht, im letzten sogar 129. Also das ist das, was für mich da sehr herausgestochen ist. Zudem hat Russell Westbrook die höchste Usage in der Liga gegen irgendein Team gehabt, gegen die Portland Trailblazers, 37% Usage, und er hat 29,5 Punkte mit etwas besseren als seinen normalen Quoten gemacht und dazu seine üblichen Triple-Double-Stats. Also wenn Russell Westbrook Damian Lillard sieht, der ihn hauptsächlich verteidigt hat, dann leuchten seine Augen und er geht in den Attack-Modus. Auch die Art und Weise, wie die Portland Trailblazers das Pick-and-Roll verteidigen, ist sehr dafür gemacht, dass Russell Westbrook die Bigs attackiert. Und man muss sich jetzt einfach dazu nur mal vorstellen, dass jetzt anstatt Nurkic auch noch Enes Kanter da in der Mitte hauptsächlich steht. Also die haben schon in den letzten Spielen immer über 120 Punkte bekommen und jetzt haben sie noch Nurkic gegen Kanter getauscht. Also es könnte potenziell sehr, sehr schwierig werden für die Portland Trailblazers und ich weiß nicht, ob sie sich damit wirklich einen Gefallen getan haben. Zudem hat Paul George auch noch in den vier Spielen 38 Punkte im Schnitt und der macht es eben genauso. Die Portland Trailblazers, die droppen halt ihren Center, Paul George geht über den Pick und nimmt eigentlich dann fast immer den Dreier, hat 45 aus dem Feld, 45 von der Dreierlinie und 85 von der Freiwurflinie geschossen und ein 129er Offensivrating gemacht. Also das sieht schon sehr danach aus, dass die Portland Trailblazers hier in große Probleme kommen könnten, obwohl sie Heimrecht haben. Das wird sehr schwierig.
Ja, natürlich ist die Verletzung von Nurkic ein wirklich heftiger Schlag und das wird sich in den Playoffs tatsächlich noch zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Personalie Kanter dann wirklich einfach diesen Job so übernehmen kann. Aber gleichzeitig ist es ja also wenigstens so, dass die Oklahoma City Thunder nicht so ein Spacing haben, wie es andere Teams haben. Also sie können zwar Kanter für diesen Pick and Roll rausholen, aber müssen sich nicht so weit öffnen. Also die Help-Spieler können im Zweifelsfall ein bisschen absinken, weil sie nicht so viel von den Schützen der Thunder zu befürchten haben. Ferguson wäre vielleicht jemand, der da mal einen reinballern kann. Ist die Frage, ob Westbrook jetzt selbst den Pick-and-Roll läuft oder ob er dann noch draußen steht als Schütze, den du den Ball ja auf jeden Fall werfen lassen willst aus Sicht der Blazers. Aber trotzdem würde ich mir anstelle der Blazers überlegen, ob nicht vielleicht die ein oder andere Small-Ball-Lineup möglich wäre. Auch mit Steven Adams ist natürlich die Frage, wie das so läuft, wie der gegen Kanter spielt oder eben gegen kleine Center. Die Blazers müssen auf jeden Fall ein bisschen kreativ werden in dieser Serie.
Ja, also das mit dem Spacing bei den Thunder, das ist vielleicht auch ein bisschen überbewertet. Also sie haben halt nicht so eine gute Quote. Das ist nur die 22. Beste der Liga mit 34,8%. Aber sie treffen die 13. meisten Dreier mit 11,4. Sie treffen mehr Dreier als die Portland Trailblazers, würde man so nicht unbedingt denken. Sie nehmen auch mehr Dreier als die Portland Trailblazers. Also das Spacing-Problem, das haben eigentlich beide Teams so ein bisschen. Also was man gesehen hat, wie jetzt zum Beispiel die Warriors gegen Russell Westbrook gespielt haben vor kurzem, war, dass sie ihn einfach an der Dreierlinie und im Midrange-Bereich überhaupt gar nicht verteidigt haben. Sie sind einfach immer von ihm weggegangen, haben ihn einfach die ganze Zeit draufballern lassen. Was ich den Portland Trailblazers vielleicht noch raten würde, bevor es losgeht, einfach nochmal Russell Westbrook ein bisschen reizen und ein bisschen Trash-Talk machen, damit er richtig sauer in die Serie geht. Dann einfach von ihm weggehen und ihn jeden Wurf nehmen lassen. Also mein Ansatz wäre als Portland Trailblazer, dass Russell Westbrook im ersten Spiel schon mehr als 40 Mal wirft und das möglichst über die Serie durchzieht und ansonsten einfach gnadenlos Russell Westbrook und Steven Adams faulen und dann versuchen so die Serie für sich zu entscheiden.
Ja.
Ganz kurz zu den Dreiern. Also Portland ist eigentlich schon das bessere Team, was das Shooting angeht. Allerdings können die Thunder ihre Stats ein bisschen dadurch pushen, dass sie halt offensiv wahnsinnig schnell spielen. Also sie haben die schnellste offensive Pace der Liga. Und die Blazers sind da auf Platz 26 hier in meiner Liste. Also spielen deutlich langsamer. Aber wenn sie gegeneinander spielen müssen, gibt es ja logischerweise nur eine Pace und sie haben ungefähr eine gleiche Anzahl an Würfen. Also was jetzt reine Three-Point-Shooting angeht, würde ich die Blazers da schon besser sehen. Aber ja, die anderen Punkte von dir treffen natürlich geht, absolut zu.
Sorry, noch ganz kurz, dann fällt mir natürlich erstmal als Paul George ein, der ja einen Großteil der Dreier beiträgt. Und für den lief es ja jetzt im Verlauf der Saison jetzt zum Schluss nicht mehr ganz so gut wie zu Beginn. Anne, wie confident, wie sicher bist du dir denn, dass Paul George hier nochmal eine gute Rolle oder vielleicht auch die entscheidende Rolle für die Thunder spielen kann in dieser Serie?
Ja, also ich finde, er hat schon wieder gezeigt, dass das Level auf jeden Fall drin ist. Und ich glaube, wenn es in die Playoffs geht, dann wird er schon wieder auf dem Level spielen können, wie es vorher war. Also ich glaube nicht, dass die Verletzung jetzt dazu führen wird, dass er in den Playoffs enttäuschend spielt. Und ich habe schon das Gefühl, da waren jetzt wieder Spiele dabei, wo er auf dem alten Level wieder zurück war. Also er hat jetzt im März nur 40% Field Goal gehabt und im April auch bisher nur 40% Field Goal. Aber er hat jetzt zum Beispiel in den letzten drei Spielen 30, 27, 27 gemacht. Auch die restlichen Stats waren ganz gut. Also es wird sich natürlich zeigen müssen, ob die Quoten dann auch schwach sind. Also es ist definitiv so, dass in letzter Zeit die Thunder insgesamt in einer Verfassung waren, bei der die Portland Trailblazers darauf hoffen können, dass Westbrook und Paul George nicht auf dem höchsten Level spielen und dass sie deswegen eine bessere Chance haben. Also das ist eigentlich die große Hoffnung für die Portland Trailblazers, denn die Thunder hatten gerade ja eine ziemliche Niederlagenserie, haben im März 4 hintereinander verloren und dann von den nächsten 5 nochmal 3 verloren. Also das war eine ganz, ganz schwache Phase und da hat Paul George eben auch viele Spiele dabei gehabt, wo er nicht so gut getroffen hat. Aber ich denke nicht, dass die Verletzung tatsächlich da noch so ein großer Faktor ist und dass Paul George schon seinen Groove finden wird. Und wenn die Playoffs erstmal losgehen, dann bin ich da eigentlich schon ziemlich selbstbewusst, dass es nicht so schlimm sein wird mit der Verletzung. Aber wenn beide nicht gut treffen, dann könnte das auch der entscheidende Faktor sein. Denn Lillard hat gegen die Thunder in der Regular Season auch 34,5 Punkte im Schnitt gemacht und da auch einen guten Job gemacht. Aber ja, im Moment, also sehe ich da doch eher die Probleme mit der Defense und dass, wenn Paul George gut spielt, die Thunder eher der Favorit sind.
Ich sag mal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Westbrook nicht so gut trifft, ist wahrscheinlich gar nicht so niedrig, weil er einfach die ganze Saison schon wahnsinnig Probleme hatte, wirklich seinen Wurf zuverlässig zu treffen. Also sein True-Shooting ist immer noch absolut unter aller Kanone. Und ich habe witzigerweise auch gerade heute Abend um 18 Uhr kam von mir ein Russell Westbrook und seine Triple-Double-Videos auf meinem YouTube-Kanal, um hier mal noch ganz kurz ein bisschen Werbung unterzubringen. Da habe ich mir es noch ein bisschen genauer angeschaut. Aber ja, ich denke auch, dass eben Paul George da auf jeden Fall die absolut zentrale Rolle für die Thunder Offense einnehmen wird. Und eben, wenn er abliefert, und ich bin auch einigermaßen optimistisch, dass er abliefert, weil zum Beispiel trotz seinem schlechten jüngsten Stretch trifft er auch über die Saison immer noch 38,5% seiner Dreier, was ja immer noch ziemlich gut ist und auch zeigt, wie gut er vorher drauf war. Und eben, ich bin auch einigermaßen optimistisch, dass er das mit der Schulter ja so weitgehend hinbekommt. Ich denke, jetzt gerade für die Players werden da die Ärzte auch nochmal alles in ihrer Macht Stehende tun, um den Jungen möglichst fit zu bekommen, dass eben sich dann die Thunder da letztendlich doch durchsetzen werden.
Wollen wir da zu den Tipps schon mal kommen?
Gerne.
Okay, dann was sagst du denn, Nils?
Ich sage einfach mal 4-3 für die Thunder.
Tom?
Ich sag Thunder in 5 Spielen.
Wow, krass. Das ist krass. Also ich muss sagen, ist natürlich auch fies, dass ich das jetzt nochmal hinterher schiebe. Ein Punkt, der vielleicht nochmal so ein bisschen für Portland spricht, ist, seitdem Nurkic raus ist, haben sie 7 gewonnen, 2 verloren. Das waren allerdings auch zum größten Teil schwache Teams und auch Teams, die jetzt schon irgendwie getankt haben oder gerestet. Also sagt nicht so besonders viel aus. Von den letzten 26 haben sie 20 gewonnen, aber trotzdem sehe ich auch OKC da vorne. Also mein Tipp wäre aber, dass es ein bisschen knapper wird. Und ich sage 4-2. 4-2.
Ja. Dreimal Thunder.
Mhm. Okay, dann als nächstes. Welche Serie?
Vielleicht mal wieder die Eastern Conference.
Ja. Wie wäre es mit Philadelphia gegen Brooklyn?
Mhm. Ja, gerne. Da habe ich wieder ein paar Sachen mir schon mal angesehen. Also die 76ers auf dem dritten Platz mit 51 Siegen, 31 Niederlagen. Die Brooklyn Nets mit 42 Siegen und 40 Niederlagen auf dem sechsten Platz in der Eastern Conference. Ja, Philadelphia geht in die erste Playoff-Runde definitiv als absoluter Favorit. Sie haben 4 Spieler im Team, die meines Erachtens besser sind als jeder Spieler im Kader der Brooklyn Nets. Auch wenn ich sehr viel von den Brooklyn Nets halte, auch sehr viel von D'Angelo Russell und Spencer Dinwiddie und auch Caris LeVert. Aber, und das würde ich den Nets schon noch zurechnen, es gibt eine Reihe von Umständen, bei denen man schon zusammengenommen sagen muss, Brooklyn ist nicht völlig chancenlos. Aber ja, eins nach dem anderen. Der Playoff-Slogan für die 76ers lautet in diesem Jahr wieder Fila Unite. Und ja, das ist auch fast schon ein bisschen ein Hinweis auf diese Chemistry-Sache, die sie halt immer noch am Aufbauen sind, nachdem sie sich Jimmy Butler, Tobias Harris, Boban Marjanovic ins Team geholt haben, weil einfach nicht wirklich viel Zeit zusammen zu spielen, auch aufgrund von Verletzungen, auch von einem Beat, nicht so viel Zeit, gemeinsame Minuten zu finden. Und da ist natürlich jetzt in den Playoffs die Frage, ist da schon genug Chemistry da? Erfolgreich waren sie alle mal. Und ja, aber so ist es natürlich für mich jetzt auch in der Einleitung gar nicht so leicht, auf bisherige Paarungen einzugehen, denn in bisherigen Paarungen zwischen den 76ers und den Brooklyn Nets, da waren völlig andere Spieler auf dem Platz. Sie haben jetzt Ende März noch einmal gegeneinander gespielt. Da hat Philly gewonnen und Embiid war überragend. D'Angelo Russell hatte eine totale Off-Night. Passiert eben auch. Für die Stats würde ich jetzt bei Philly einfach mal den Monat März heranziehen. Das war jetzt einfach ein Monat, wo da vielleicht eine gewisse Aussagekraft besteht. Da waren sie so 9. in der Offense, 15. in der Defense, 12. im Net-Rating. Würde ich aber alles nicht zu hoch gewichten, weil, wie gesagt, die Minuten, wo wirklich alle dann mal so dem Kader verfügbar waren, sind da jetzt noch nicht so gegeben. Bei den Nets können wir es ein bisschen eher sagen. In der Regular Season waren sie jetzt im offensiven Rating 19, im defensiven 15, Net-Rating auch so 15, also alles so im Mittelmaß. Im Prinzip ist die Defense der 76ers so lange gut, wie Joel Embiid auf dem Feld steht. Das haben wir jetzt öfter schon mal in verschiedenen Quellen gehört und das lässt sich auch ganz gut in den Zahlen sehen. Ohne ihn sieht es oft defensiv relativ katastrophal aus. Das liegt natürlich auch daran, wer an seiner Stelle so auf dem Platz steht. Wenn es jetzt eine kleinere Lineup ist mit Mike Scott, ist das defensiv nicht so stark. Boban Marjanovic ist sehr leicht zu attackieren. Amir Johnson ist kein guter Verteidiger. Und darüber hinaus zeigen die Stats aber auch eine Sache ganz deutlich. Die Starting Five der 76ers ist top. Sie haben ein Netrating von plus 17. Die Bank dagegen ist nicht so doll. Und von daher kommt den 76ers diese kürzere Playoff-Rotation definitiv zugute. Und durchspielen können die Starter aber nicht. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, wäre das eine Stärke der Nets, die eine sehr, sehr starke Bank haben, auch im Vergleich zu allen anderen Teams in der NBA. Sie haben einen tiefen Kader. LeVert kommt zum Beispiel von der Bank. Und dazu können die Nets halt offensiv mit ihren Dreiern sehr gefährlich werden. Die Sixers neigen ja auch dazu, den Dreier eher zuzulassen. Und ja, wenn die Nets dann vielleicht auch mit Smallball-Lineups spielen, könnte das auch Embiid Probleme bereiten. Auch Spielern wie Marjanovic könnte das Probleme bereiten. Und da könnten die Nets zumindest von den Matchups her so ein bisschen ihre Stärken suchen und versuchen, dann noch ihr Nötigstes zu tun, da Spiele zu gewinnen. Die Nets besitzen aber auch, wie wir es auch schon bei den Nuggets besprochen haben, überhaupt keine Playoff-Erfahrung. Und wir müssen erst mal sehen, was da überhaupt auf uns zukommt. Hat D'Angelo Russell wirklich Eis in den Venen, wenn es in den Playoffs drauf ankommt? Kann Jared Allen Joel Embiid verteidigen? Und welche Lineups werden überhaupt gespielt? Und von daher in dem Zusammenhang nochmal zur Bank von den 76ers. Ich erwarte eigentlich, dass Spieler wie TJ McConnell und Zaire Smith da vielleicht ein bisschen rausfallen aus der Rotation und dass sich vielleicht die Bank eher so auf Mike Scott, Jonah Bolden und James Ennis fokussiert.
James Ennis ist raus.
Ennis ist aktuell noch verletzt, aber ich glaube nur eine Woche noch. Also es hieß, als er sich verletzt hat, dass er 2 Wochen raus ist. Es ist auch schon wieder eine Woche her. Also er müsste eigentlich zum Ende der Serie noch verfügbar sein. Wie dem auch sei, es gibt einige Spieler bei den 76ers, die mit denen sie es schon schwierig haben würden. Und auch so jemand wie Boban Marjanovic, der sieht zwar aus, als könne er auch einen Kampf gegen die Weißen Wanderer in Game of Thrones führen, geht ja auch bald wieder los, aber in den NBA Playoffs könnte er überwiegend auch nutzlos werden, weil er einfach außerhalb der Zone nicht verteidigen kann und die Nets hätten dann schon die entsprechenden Spieler, um das zu attackieren. Also da sehe ich vor allem Spencer Dinwiddie, der dann eben auch in der Bankzeit kommen würde und knallhart eben auch an die Linie kommt, der Marjanovic in Pick and Rolls vorführen könnte, aber auch D'Angelo Russell, Caris LeVert, da liegen Vorteile für die Nets. Und gleichzeitig hat Boban aber in diesem einen Spiel, was sie gehabt haben im März, was ich schon mal angesprochen hatte, da hat er schon offensiv ziemlich aufgeräumt und hat teilweise den Nets auch ein bisschen alt aussehen lassen. Könnte also doch so eine Joker-Rolle übernehmen. Also zusammengefasst für mich insgesamt deutlich mehr Upside bei den 76ers. Dann doch im Overall das deutlich bessere Team. Aber die Nets haben so ein paar Eigenschaften in ihrer Mannschaft, die dann so ein bisschen eklig werden könnten für die 76ers und sie vielleicht ein bisschen ärgern.
Ja, also ich glaube auch, dass die Bank sehr, sehr schwach ist und dass da man überhaupt sehen muss, wer kommt. Aber TJ McConnell wird meiner Meinung nach wieder eine wichtige Rolle spielen. Weil TJ McConnell ist einfach ein Playmaker. Er ist einfach jemand, der aufs Feld kommt und clevere, gute Sachen macht, gute Defense spielt und gerade als Verteidiger dann eben vielleicht gegen D'Angelo Russell oder auch Dinwiddie wird McConnell sehr wichtig sein. Also ich glaube schon, dass McConnell eine gute Rolle spielen wird und eine wichtige Rolle auch. Außerdem ist er der ein...
Aber meinst du nicht, sie haben schon genug Playmaking mit den Spielern, die sie ansonsten haben? Also sie können ja in verschiedenen Formationen Simmons spielen lassen, sie können Butler spielen lassen, Tobias Harris, okay. Also bei mir fällt bei McConnell vor allem auf, dass er einfach wirklich relativ schwaches Shooting hat in diesem Jahr, dass er halt generell vom Feld nicht so viel trifft und dass er nur für seine Playmaker-Qualitäten dann vielleicht auch überflüssig werden könnte, aber mag sein, dass es eine Überbewertung ist.
Ja, also ich gebe mal den Tipp ab, dass TJ McConnell in der Serie vielleicht der wichtigste Bankspieler wird von den 76ers.
Oh, okay.
Also ich muss sagen, ich habe früher auch so gedacht wie du, Arne, aber bin mittlerweile irgendwie überhaupt kein Fan mehr von McConnell. Also ich muss auch sagen, seine Defense hat mir früher gut gefallen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, er ist da ja fast schon so ein bisschen so ein Blender. Also teilweise ist er durch seine Größe dann halt doch unterlegen und er wirkt zwar immer sehr engagiert, aber macht dann doch immer wieder Fehler, wo ich mich wirklich ja ein bisschen über ihn wundere. Und offensiv hat, ist der Nils gerade auch schon gesagt, ist er halt beim Shooting auch eben so ein Non-Faktor wie manch anderer Spieler im Sixers-Lineup. Insofern würde ich ihm da eher eine kleine Rolle attestieren. Und was ich vielleicht auch noch ganz kurz ergänzen würde, bei Joel Embiid kam jetzt in den letzten Stunden so ein bisschen ja Unsicherheit auf, wie fit er denn ist. Also man hört wohl, dass er ja wahrscheinlich schon zum ersten Spiel fit sein wird, aber so hundertprozentig klar ist es auch nicht. Das ist was man vielleicht so ein bisschen
im Hinterkopf
behalten sollte. Das ist schon ein X-Faktor.
Also wenn Joel Embiid nicht spielt, dann sehe ich die Chancen für die Brooklyn Nets schon gar nicht so schlecht, muss ich sagen, da was zu reißen. Denn Joel Embiid ist so wichtig für die 76ers. Und vor allem verlassen sie sich auch, wenn er spielt, eben so stark auf ihn. Also er ist der beste Spieler in der Offense und in der Defense. Dass ich doch sagen muss, da würde ich die Chancen dann fast schon 50-50 sehen. Brooklyn gegen Philly. Also nur in den Spielen, wo Embiid nicht spielt.
Ja, ich glaube, gerade defensiv ist er halt unglaublich wichtig, auch speziell in dieser Serie, weil die Nets sind ein Team, was bekanntermaßen ziemlich viele Dreier nimmt, aber auch ziemlich oft zum Korb zieht, viel eben den Korb attackiert, viel penetriert, daraus auch viele seiner Dreier kreiert. Und die Sixers sind an sich ein Team, wo die Dreier-Defense auch ganz gut hinbekommt. Also vor allem haben sie eine wahnsinnige Länge in der Starting Five und haben da bisher über die Saison echt einen ganz guten Job gemacht. Und mit Embiid haben sie natürlich auch eine gute Rim Protection, also könnten in Bestbesetzung eigentlich die Nets ganz gut in ihrem Offensivspiel limitieren. Sollte jetzt Embiid aber wegfallen, ist eben umso mehr Möglichkeiten da, den Korb zu attackieren. Und dann könnte es gerade defensiv doch deutlich schwerer werden, als man jetzt auf den ersten Blick meinen würde. Mhm.
Was meint ihr denn, was der X-Faktor für die Brooklyn Nets ist, wenn sie hier in der Serie was reißen wollen? Ist es Dinwiddie oder sind es Dinwiddie und Russell zusammen?
Ja, ich...
Ich
würde das so formulieren, Russell und Dinwiddie zusammen sind für mich schon so die größten Punkte. Also vor allem würde ich jetzt sehen wollen, dass die auch liefern in den Playoffs, wenn es darauf ankommt. Ich hätte jetzt auch so ein bisschen die Hoffnung, dass LeVert von der Bank eben auch nochmal eine richtig gute Rolle spielen kann, dass sie halt dann genau da vielleicht nochmal ins Fleisch schneiden können bei den 76ers, wenn da Lineups kommen, die vielleicht nicht mehr ganz so stark sind und ja.
Zum Stichwort Lineups, die nicht ganz so stark sind, übrigens die Starting Five der Sixers, also ihr bestes Lineup mit eben Redick, Butler, Harris, Simmons und Embiid, steht aktuell bei einem 122er Net-Rating, habe ich mal nachgeschaut. Oh. Also es wird auf jeden Fall ganz interessant. Und was den X-Faktor angeht, ich würde sagen, der Spieler, der am wichtigsten sein wird für den möglichen Erfolg der Nets, ist auf jeden Fall D'Angelo Russell, einfach weil er der absolute Ausgangspunkt und Initiator ihrer Offense ist. Aber jemand, den man vielleicht so ein bisschen als Überraschungselement sehen könnte, würde ich persönlich fast sogar noch Joe Harris in den Ring werfen, der eben auch als sehr guter Shooter daherkommt, wahnsinnig aktiv war, in letzter Zeit auch echt eine gute Chemistry mit Russell gezeigt hat und bei dem ich auch noch nicht ganz weiß, wer ihn von den Sixers wirklich übers Spiel verteidigen soll. Also ich bin auch noch gespannt, wie sie eben die Point of Attack Defense regeln werden. Also wer letztendlich D'Angelo Russell verteidigt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jimmy Butler da ran darf. Mhm. Und eben, dann gehe ich mal von aus, dass Embiid wahrscheinlich Jared Allen nimmt. Dann bin ich mal gespannt, wie sie da eben mit Joe Harris verfahren. Und ja, er könnte vielleicht jemand sein, der, wenn er so ein bisschen heiß läuft, da eben dann die Nets offensiv so ein bisschen am Leben hält und sein Matchup vielleicht in der einen oder anderen Szene ein bisschen abhängen kann, um zwischendurch immer wieder Dreier einzustreuen.
Mhm. Ja, noch andere Punkte, die ihr anführen wollt, Jungs? Oder wollen wir mal zur Prognose kommen, wer das Ding macht?
Kommen wir dazu, okay.
Ja, also man muss hier natürlich ganz klar sagen, dass die Gesundheit von Embiid sehr, sehr wichtig ist. Es ist natürlich sehr schade, dass er jetzt gerade zum Anfang angeschlagen ist, da er letztes Jahr vor den Playoffs ja auch schon angeschlagen war. Da hatte er diese Facial Fracture, mit Maske ist er dann zurückgekommen, musste die dann in den Playoffs auch tragen. In der ersten Runde gegen Miami ist er dann auch, glaube ich, nicht von Anfang an dabei gewesen. Ich glaube, da ist er dann auch so im dritten Spiel oder so wieder zurückgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber so ist es jetzt halt. Aber gehen wir mal davon aus, dass er spielt, würde ich sagen, oder?
Ja. Mhm.
Dann, wie ist euer Tipp, Jungs?
Vielleicht fange ich diesmal an. Ich glaube, ich habe mich bisher immer davor gedrückt. Also ich würde sagen, wenn Embiid fit ist, dann sage ich Philadelphia in 5 Spielen.
Okay, Nils?
Ja, ich stimme dazu. Ich habe mir das hier vorher schon notiert. Also 4-1 für die 76ers bin ich dabei.
Okay, ich sage, aufgrund der schwachen Bank und manchmal auch so ein bisschen diesen Chemistry-Problemen und der noch nicht ganz so langen Zeit, die sie hatten, um sich einzuspielen, 4-2 für die 76ers. Ich glaube, die Nets haben schon die Chance da, wenn es mal so ein bisschen fraglich ist, wer übernimmt jetzt bei den 76ers nochmal ein Spiel für sich zu entscheiden. Außerdem glaube ich, dass bestimmt einmal Russell oder einmal Dinwiddie richtig heiß läuft und da ein Spiel rausreißt für die. Und genau, die schwache Bank ist für mich da auf jeden Fall auch ein Faktor. Okay, dann kommen wir als nächstes zur Serie Boston Celtics Indiana Pacers.
Oh ja.
Genau, die habe ich vorbereitet. Also ich habe mir da vor allem nochmal die beiden Spiele angeguckt, die beiden Teams zuletzt gegeneinander gemacht haben. Am 29. März in Boston. Das war sehr wichtig, weil es noch um das Heimrecht ging. Zu dem Zeitpunkt waren die Indiana Pacers noch auf dem 4. Platz. Die Boston Celtics mussten das unbedingt gewinnen. Beide Teams haben von daher natürlich Vollgas gegeben und schon richtig gut gespielt und auch versucht, das Ding auf jeden Fall zu gewinnen. Das war ein sehr schönes Spiel mit 6 Lead Changes und 10 Ties, also schön eng. Und im letzten Viertel, da waren die Boston Celtics eigentlich schon ein bisschen weg. Aber dann sind die Indiana Pacers nochmal stark zurückgekommen und Kyrie Irving musste am Ende einen Game-Winner machen. Also das war wirklich letzte Sekunde Hesitation, nochmal eine Fake, dass er den Pass zur Dreilinie rauspasst und dann Layup. Richtig schön gemacht von Kyrie Irving. Und in dem Spiel hat Bojan Bogdanovic 27 Punkte gemacht und die Indiana Pacers offensiv ziemlich getragen. Ansonsten eine sehr ausgeglichene Leistung von den Pacers. Und da konnte man schon immer wieder sehen, wie die Pacers immer wieder zurückgekommen sind, obwohl die Boston Celtics vom Team, von den Lineups her, die ganze Zeit so aussehen, als wenn sie eigentlich wegziehen müssten. Also da waren so Lineups in dem Spiel dabei, wo zum Beispiel Horford, Marcus Morris, Brown, Hayward und Rozier auf dem Feld sind. Das wäre bei anderen Teams eine gute Starting Five. Und die kommen bei den Boston Celtics dann einfach mit, ja, also in dem Spiel waren das 4 Bankspieler. Also Horford war dann der einzige Starter. Und die spielen dagegen Sabonis, TJ Leaf, Tyreek Evans, Doug McDermott und Corey Joseph. Und es sah, als die dann so im dritten Viertel rauskamen, so aus, okay, jetzt müssen die Boston Celtics das Spiel in den Griff kriegen. Und dann macht aber Terry Rozier nur Schwachsinn. Und bei den Boston Celtics läuft nicht viel zusammen. Und tatsächlich haben die Pacers mit dieser Lineup sogar die Phase gewonnen. TJ Leaf hat da sehr gut gespielt. Also die Indiana Pacers sind ein Team, das oft auf dem Feld gar nicht so danach aussieht, aber sie spielen halt einfach sehr gut zusammen. Sie spielen eine sehr starke Defense und kommen dann doch immer wieder irgendwie zurück. Und dann hatten sie noch ein Spiel am 5. April. Das war dann das allerwichtigste Spiel für die Pacers. Wenn sie das gewonnen hätten, hätten sie wahrscheinlich trotzdem den Heimvorteil noch behalten können. Und da haben sie dann aber mit 20 Punkten von den Boston Celtics gekriegt. Und das war in Indiana. Bogdanovic hat in dem Spiel nur 4 Punkte gemacht, 1 von 8 aus dem Feld, wurde von Tatum und von Marcus Smart komplett aus dem Spiel genommen. Und ja, das zeigt eigentlich schon so die Qualität der Boston Celtics. Also einerseits Kyrie Irving, der das Spiel am Ende entscheiden kann, wenn es eng wird. Unglaubliche Clutch-Performances in dieser Saison. 29 von 49 im Moment aus dem Feld in den letzten 3 Minuten. Und andererseits eben auch die Fähigkeit, Bogdanovic komplett aus dem Spiel zu nehmen und dann eben das Spiel mit 20 in Indiana zu gewinnen. Ja, aber Smart ist jetzt für die ersten beiden Serien raus und das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Noch einen Satz zu beiden Teams. Die Indiana Pacers schießen die wenigsten Dreier der Liga, nehmen die wenigsten Dreier der Liga, treffen aber mit einer guten Quote. Die Boston Celtics lassen relativ durchschnittlich viele zu. Lassen aber eine sehr, sehr niedrige Quote zu. Da wird es interessant sein, ob sie den Indiana Pacers ihre Quote auch noch abknöpfen können. Die Indiana Pacers werfen sehr gut aus dem 2-Punkt-Bereich und machen aber wenig Punkte und haben eine sehr, sehr starke Defense. Die Boston Celtics scoren etwas besser und haben auch eine ähnlich starke Defense. Also auch da sieht es so aus, als wenn die Boston Celtics einfach das bessere Team sind. Insgesamt einfach mehr Qualität und ein großer Faktor ist da auf jeden Fall die Qualität, die auch von der Bank kommt, auch wenn die Boston Celtics das nicht immer unbedingt so umsetzen können. Ja, gibt es von eurer Seite denn noch Fragen, die offen geblieben sind, Jungs?
Nee, eigentlich hast du alle beantwortet, aber noch als kleine Ergänzung, also so anteilig lassen sie schon einigermaßen viele Dreier zu, aber wie du gesagt hast, ist die Quote der Gegner nicht besonders hoch und das hast du eigentlich auch schon gesagt. Die Indiana Pacers sind jetzt auch kein Team, was irgendwie wahnsinnig auf den Dreier setzen würde oder so. Insofern ist eh fraglich, ob sie da wirklich
draufschlagen können. Die Boston Celtics lassen die 23 meisten Dreier der Liga zu. Genau, da hast du recht. Und die Indiana Pacers werfen aber eben so wenig Dreier. Und man sieht es ihnen auch förmlich an im Spiel, wie sie einfach keine guten Schützen haben und wie sie in vielen Situationen im Spiel dadurch auch viele Sachen gar nicht ausnutzen können. Also ich habe zum Beispiel nochmal sehr darauf geachtet, wie sie versuchen, Kyrie Irving zu attackieren. Und die Indiana Pacers können Kyrie Irving das Leben überhaupt gar nicht schwer machen. Sie haben keine Spieler, die ihn wirklich aufposten können. Jedenfalls kriegen sie es aus dem Spiel gar nicht initiiert. Sie probieren es dann mit zum Beispiel Matthews oder mit Bogdanovic, aber sie wissen, es sieht so aus, als wenn sie noch nicht mal wissen, wie sie überhaupt Kyrie Irving in dieses Mismatch reinbekommen sollen. Es ist alles sehr, sehr statisch bei den Indiana Pacers und dann stellen sich die Spieler im Post dann eben auch ziemlich dämlich an. Wenn sie dann so ein bisschen gedoppelt werden, dann müssen sie den Ball wegpassen, aber die Boston Celtics sind eben clever genug, nur von den ganzen Leuten wegzudoppeln, die nicht gut schießen, zum Beispiel von Thaddeus Young, und von daher konnten sie es in beiden Matchups überhaupt gar nicht ausnutzen, Kyrie Irving mal irgendwie zu attackieren oder ihn aufzuposten. Und andererseits ist es auch so, die Offensive der Boston Celtics, da ist halt die ganze Zeit Bewegung drin, immer mehrere Aktionen gleichzeitig. Horford ist sehr gut darin, Dribble-Handoffs zu machen, und es ist einfach so ein bisschen Überraschungselement noch drin. Zudem haben sie eigentlich fast immer 5 Schützen auf dem Feld. Bei den Indiana Pacers ist es eben so, es passiert immer nur eine Aktion gleichzeitig. Es ist total ausrechenbar. Die Offense sieht aus, als hätte die einen B-Jugendtrainer der hier aus Berlin, der gerade 2-3 Jahre dabei ist, gemacht. Auch mit dem Spacing, die Spieler, die außen stehen, sind oft einfach keine Schützen, und die Möglichkeiten, die sie haben, nutzen sie eben auch nicht so besonders gut. Zum Beispiel sollten sie Miles Turner einfach viel mehr Pick-and-Pop spielen lassen, der wirklich sehr gut geworfen hat in letzter Zeit. Der wirft aber meiner Meinung nach viel zu wenig, und sie sollten meiner Meinung nach auch ihre Stärken einfach viel besser nutzen, gerade so wie die Boston Celtics jetzt gegen sie gespielt haben. Die Boston Celtics haben in beiden Spielen gestartet mit Aaron Baines und Al Horford, also sehr groß, und die Indiana Pacers reagieren aber nicht darauf und spielen trotzdem mit Thaddeus Young. Dann geht das Spiel los und Aaron Baines dominiert und holt einen Rebound nach dem anderen und macht Plays, und dann wechseln sie Aaron Baines raus und dann kommt Sabonis rein. Also die Indiana Pacers sollten einfach viel mehr darauf reagieren. In beiden Spielen gegen die Boston Celtics hat Sabonis nur 20 Minuten gespielt. Also wenn ich der Trainer der Indiana Pacers wäre, dann würde ich einfach Turner und Sabonis richtig viel spielen lassen. Ich würde beiden 35 Minuten geben, gerade wenn die Boston Celtics groß spielen, und würde einfach Sabonis in der Offensive als den Center spielen lassen, Turner als den Stretch-Big und als den Pick-and-Pop-Player, und in der Defense dann eben Turner als Center. Und ja, also ich glaube, die Pacers hätten schon Möglichkeiten, das besser zu machen, aber es die Offensive der Pacers ist einfach wirklich schwer anzusehen, und sie machen deswegen eben auch über die Saison gesehen nur 104 Punkte pro Spiel, und das kann man auch gut nachvollziehen, denn ja, es ist unattraktiv, es ist nicht einfallsreich, es ist sehr, sehr statisch, immer nur eine Aktion, leicht auszurechnen. Also so werden sie große Probleme haben, gegen die Boston Celtics zu gewinnen.
In der Tat, die Celtics hingegen scheinen schon auch die offensive Qualität zu haben, um mit der Defense der Pacers umzugehen. Zumindest in den Spielen, die ich mir jetzt in der Saison noch angesehen habe, fand ich das recht ansehnlich, was die Celtics sich da ausgedacht haben. Und die Plays von Brad Stevens, die sahen schon ziemlich ausgefeilt aus. Es ist einfach schon ein guter Basketball, den sie spielen können. Und es ist ja so leicht immer zu vergessen, wie viel Qualität da eigentlich in dieser Mannschaft steckt, ne? Also ich versuche mir immer noch mal in Erinnerung zu rufen, dass ich sie am Anfang einfach wirklich auf dem ersten Platz gesehen habe, bevor die Saison losging. Und die Qualität spielerisch, die ist ja eigentlich auch da. Also nach oben hin ist für die Celtics natürlich nach wie vor einiges offen. Und dieser Ausstieg von Marcus Smart ist natürlich vor allem defensiv ein Rückschlag, und auch sein Shooting hat sich ja in diesem Jahr etwas verbessert, aber gleichzeitig ist es natürlich auch wieder etwas, was Räume öffnet für andere Spieler und vielleicht den einen oder anderen, vielleicht auch so einen Jaylen Brown mal dazu bringt, doch wieder ein bisschen annähernd Leistungen zu bringen, wie das letzte Jahr in den Playoffs, und dass es vielleicht so ein Verlust auch wirklich gut zu verkraften ist. Wäre doch für die Celtics zu hoffen.
Ja, also das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass es so problematisch wird, dass Smart jetzt raus ist gegen die Pacers. Denn Tatum macht das auch sehr gut defensiv gegen Bogdanovic. Und damit die Pacers eine Chance haben, ja, muss Bogdanovic mindestens 20 Punkte im Schnitt machen, mit guten Quoten. Und muss Turner ein gutes Spiel machen, muss Sabonis mehr aufs Feld. Und die anderen müssen auch einen ganz guten Job machen. Also die Indiana Pacers haben 7 Spieler, die mehr als 10 Punkte im Schnitt haben und sie brauchen ausgeglichenes Scoring und sie brauchen Bogdanovic als jemanden, der wirklich mit über 20 Punkten sie da anführt. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer. Und die Boston Celtics sind eben auch ein gutes Dreierschützenteam. Also sie haben die 5-beste Quote der Liga und sie werfen, sie haben die 7-beste Quote der Liga und sie werfen die 6 meisten Dreier. Also sehr gutes Spacing. Das ist schon schwer zu verteidigen. Und die Indiana Pacers haben eben auch als Shotblocker Miles Turner in der Mitte. Aber die Boston Celtics gehen gar nicht so viel zum Korb. Und von daher ist das dann eben auch so ein bisschen wertlos. Ansonsten haben sie eben auch keine anderen guten Shotblocker. Miles Turner ist da wirklich der einzige. Obwohl sie den besten Blocker der Liga im Kader haben, sind sie nur 19. bei den Blocks. Ja, also das wird sehr schwer für die Indiana Pacers. Tom, hast du noch einen Punkt, was du noch anbringen willst?
Ja, ihr habt jetzt schon echt, finde ich, ein ziemlich umfassendes Bild von der Serie gezeichnet. Deswegen würde ich mich jetzt an der Stelle einfach darauf beschränken, noch ja fast schon einen kleinen Fun-Fact reinzuwerfen. Also zum Thema Smart diese Saison offensiv verbessert. Er hatte bisher eben immer ein True-Shooting von unter 50%, was extrem mies ist. Den besten Wert hat er noch in seiner Rookie-Saison, da waren es 49% True-Shooting. Und diese Saison sind jetzt 57%, also er hat sich wirklich massiv gesteigert. Und ich denke, dann ab der zweiten Runde werden sie auf jeden Fall auch eben ihn an beiden Enden des Feldes vermissen. Aber an den Pacers sollten sie aufgrund von Smarts Ausfall jetzt nicht scheitern, in meinen Augen.
Ja, also ich muss als letzten Satz von meiner Seite noch dazugeben, weil die Indiana Pacers jetzt doch recht schlecht weggekommen sind, dass die Indiana Pacers doch schon auf jeden Fall bei den Boston Celtics mitspielen können. Das haben sie ja auch jetzt in dem vorletzten Matchup bewiesen in Boston. Nur durch einen Layup in letzter Sekunde von Kyrie Irving geschlagen. Und was sich da eben auch gezeigt hat, die Boston Celtics haben die Indiana Pacers in dem Spiel immer wieder zurückkommen lassen. Die sind immer 6-7 Punkte weggezogen, bestimmt 4-mal. Und haben die immer wieder zurückkommen lassen. Und man hat es auch richtig an den Fans gemerkt. Die Fans sind total abgegangen und haben so das, man hat so das Gefühl gehabt, jetzt erledigen sie die Pacers. Gleich sind die raus aus dem Spiel, gleich sind es 15 Punkte oder so. Und immer ist es genau andersrum gelaufen. Und es ist wirklich auch schwer zu sagen, woran es liegt bei den Boston Celtics, denn sie machen die 5 meisten Assists der Liga und sind das drittbeste Team bei den Turnovers. Also sie machen nur 12,8 Turnovers pro Spiel. Also selbst die Fehler sind relativ selten, aber trotzdem sind sie einfach irgendwie ein Team, das die anderen immer wieder zurücklässt. Und das hat sich in dem Spiel auch gezeigt. Also ganz chancenlos sind die Indiana Pacers da auf jeden Fall nicht. Ja, kommen wir zur Prognose. Soll ich einfach mal als erstes meinen Tipp abgeben?
Sehr gerne.
Dann sage ich bei dieser Serie mal 4-2 für Boston.
Ja, da würde ich mich, glaube ich, anschließen. Also ich glaube auch, dass Boston am Anfang sich so ein bisschen eingrooven wird, aber letztendlich sehe ich da auch mit 4-2 ein klares Weiterkommen für Boston.
Ich sage es ein bisschen deutlicher und tippe 4-1.
Okay, da fällt mir gerade noch was ein zu der OKC-Portland-Serie. Wir haben ja alle darauf getippt, dass OKC als sechstplatzierter Portland als drittplatzierter schlägt. Und ich hatte gerade neulich nochmal gehört, dass in den letzten 10 Jahren in der Western Conference 9-mal der Fünftplatzierte den Viertplatzierten geschlagen hat.
Oh, wow.
Die letzten 9 Jahre oder 9 von den letzten 10 Jahren ist das so gekommen. Fand ich schon ziemlich beeindruckend. Dann sind wir jetzt mit den Serien, die wir vorbereitet haben, soweit durch. Jetzt kommen noch die beiden, die eigentlich Jonathan vorbereitet hatte, der heute leider nicht dabei sein kann. Wir müssen ihn jetzt als Experten leider verschmerzen und die Serien von daher so ein bisschen aus dem Stegreif analysieren. Aber ich denke, das wird auch ganz gut klappen. Wir sind ja alle ganz gut im Geschehen drin. Fangen wir mal an mit Toronto gegen Orlando. Toronto und Orlando haben in der Regular Season 4-mal gegeneinander gespielt. Toronto hat 2 gewonnen und Orlando hat 2 gewonnen. Orlando hat gerade in den letzten Monaten sehr, sehr stark gespielt. Seit Januar das drittbeste Netrating der Liga gehabt. in der Defense super stark gespielt. Vucevic mit All-Star-Season, das erste Mal in seiner Karriere. Und die Orlando Magic haben ja auch seit 2012 jetzt das erste Mal die Playoffs geschafft. Also eine ganz, ganz starke zweite Saisonhälfte gespielt. Und andererseits die Toronto Raptors, zweitbestes Team in der Eastern Conference, haben einen super starken Kader, da aber sehr, sehr viele Spiele verpasst hat Kawhi Leonard, der eigentlich fast nur gerestet hat. Ich glaube, es war kein einziges Spiel wegen der Verletzung verpasst. Und Kyle Lowry hat viele Spiele verpasst. Und trotzdem haben sie fast so einen guten Rekord wie die Milwaukee Bucks. Also es ist schon eine beeindruckende Saison gewesen. Tom, wenn du das so hörst, wie siehst du die beiden Teams? Glaubst du, die Orlando Magic können den Toronto Raptors das Leben ein bisschen schwer machen?
Ja, ein bisschen vielleicht, aber die Raptors sind auch echt ein starkes Team, das jetzt, glaube ich, in den Playoffs sogar noch einen Gang hochschalten könnte. Also sie waren jetzt über die Regular Season hinweg eben fast in der Top 5 in der Offense, nah an der Top 5 in der Defense, also an beiden Enden des Feldes ein sehr, sehr gutes Team. Und ja, ich bin mal gespannt, Nick Nurse ist ja jetzt noch so ein bisschen Playoff-Jungfrau, sage ich mal, also wird jetzt eben seine ersten Playoffs bestreiten, aber hat sich bisher ab der ersten Minute eigentlich sehr gut angestellt. Und ja, ich wüsste jetzt bei den Magic trotz ihrer guten Defense über die reguläre Saison auch noch gar nicht so richtig, was sie gegen Kawhi Leonard machen wollen. Also wie stellt ihr euch das vor? Wie können die Magic überhaupt versuchen, Kawhi Leonard am Scoren zu hindern?
Nils, willst du mal antworten?
Ja, also ich würde sagen, sie haben keine große Chance. Also vor allem auch aus dem Grund, dass da eben nicht nur Kawhi Leonard lauert, sondern auch noch Pascal Siakam. Und diese Kombination von Flügelspielern, die sollte für die Orlando Magic einfach relativ schwer zu knacken sein. Also es sind sowieso so einige Matchups. Wenn ich mir die Matchups alle so ansehe, habe ich immer das Gefühl, Toronto kann es da mit jedem aufnehmen, kann es auch mit jemandem wie Vucevic aufnehmen. Da kannst du halt wirklich ein Gasol gut davor stellen. Auch ein Ibaka. Da wäre ich eigentlich immer der Meinung, dass das ganz gut funktioniert. Aber Toronto hat wirklich also eine Reihe von Spielern, für die es bei den Magic schon schwer wird. Und allen voran eben Siakam und Kawhi Leonard. Vor allem Kawhi Leonard wird jetzt nicht mehr geschont. Ne? Also der wird jetzt jedes Spiel auf dem Platz stehen und da gibt es kein Load-Management mehr. Das geht jetzt richtig zur Sache und ich glaube, von den Raptors werden wir in den Playoffs noch einiges erwarten können.
Ja, also ich glaube auch, dass die Toronto Raptors richtig starke Playoffs spielen werden und dass sie jetzt endlich mal zeigen, was sie tatsächlich drauf haben. Gerade auch mit Gasol jetzt nochmal in voller Stärke zu kommen. Aber ich habe mal gerade geguckt, in 3 Spielen gegen Orlando in der Regular Season hatte Kawhi Leonard 18 Punkte im Schnitt und 42% Field Goal, also so richtig dominant war es jetzt nicht. Es waren nur 3 Spiele, super kleines Sample. Aber er hat immerhin nicht 50 gemacht, anscheinend. Und ich meine, wer bei den Orlando Magic da verteidigt, ich würde mal schätzen, dass Aaron Gordon vielleicht Kawhi Leonard verteidigt. Wäre so meine Idee. Würde mir da als erstes einfallen. Ja. Und ansonsten, ja, ich meine, die Matchups, die werden schon schwierig für die Orlando Magic. Also, wenn man Kawhi und Siakam verteidigen muss, dann wird es schon sehr schwer. Ich meine, soll das Fournier machen oder Isaac? Ja, wahrscheinlich muss Siakam von Isaac verteidigt werden und Aaron Gordon nimmt dann Kawhi Leonard. So würde ich es, glaube ich, machen.
Mhm.
Und für die Offense der Orlando Magic muss halt Vucevic der absolute Go-To-Guy und der absolute Macher sein. Die Offense der Orlando Magic ist ja sowieso nicht so doll, auch eher so in den 20ern angesiedelt. Was ich noch sehr interessant finde, ist das Point Guard Matchup, Kyle Lowry gegen DJ Augustin. Also DJ Augustin hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Saison gespielt, aber Kyle Lowry sollte doch da sehr stark dominieren. Und ich bin auch mal gespannt, wie Green, Fournier und Ross ausschalten wird oder ob er sie ausschalten wird. Also ja, ich sehe da schon sehr, sehr starke Vorteile bei den Toronto Raptors, auch wenn die zweite Saisonhälfte der Orlando Magic jetzt wirklich sehr beachtlich war und sie sicherlich nicht gespielt haben wie ein Seventh Seed in letzter Zeit. Also wenn sie die ganze Saison so gespielt hätten wie die zweite Saisonhälfte, dann wären sie schon auf jeden Fall weiter oben gelandet. Und ja, Steve Clifford muss da auf jeden Fall auch in der Debatte um den Coach des Jahres mitgeführt werden. Also das ist schon eine ziemlich beeindruckende Leistung, die er da gebracht hat mit dem Kader. Das hatte ihm kaum jemand zugetraut.
Ja.
Ja, das stimmt. Aber ja, also ich glaube, man kann es so ein bisschen darauf runterbrechen, dass eben die Magic ein solides, durchschnittliches Team sind, aber die Raptors schon in der Regular Season ein elitäres Team waren und in den Playoffs tendenziell noch eine Schippe
draufpacken. Das ist eine gute Zusammenfassung. Okay, wollen wir tippen? Okay, Toronto gegen Orlando. Nils, du kannst nochmal anfangen.
4-1.
Tom?
Ich überlege gerade, wie viele Sweeps ich denn jetzt heute schon getippt habe. Ich will da eigentlich nicht so viele einstreuen, weil in der Realität passieren nicht so viele Sweeps, egal wie eindeutig man die Serien sieht. Deswegen schließe ich mich dem 4-1 jetzt auch mal an.
Okay, und ich sag, die Orlando Magic waren so stark in der zweiten Saisonhälfte. Ich gebe ihnen mal 2.
Okay.
Okay, dann bleibt als letztes die vielleicht interessanteste, ausgeglichenste, vielleicht im härtesten umkämpfte Serie, Houston gegen Utah. Ja, wenn man sich den Playoff-Bracket nochmal anguckt, das ist schon jetzt eine ziemlich harte Seite, da wo die Warriors sind, und eine etwas leichtere Seite, wo die Nuggets sind. Also, wenn man sich das mal so überlegt, das Conference-Finale wird auf jeden Fall eins der folgenden vier Teams beinhalten. Portland, Oklahoma City, Denver oder San Antonio. Und vor den Playoffs hätte ich das nicht unbedingt gedacht, dass eins von den Teams tatsächlich ins Conference-Finale kommen kann. Denn vielleicht sind die Golden State Warriors das beste Team und Houston und Utah die zweit- und drittbesten Teams. Gerade mit der Erfahrung aus den letzten Jahren würde ich sie doch vielleicht in den Playoffs noch vor Denver sehen. Und die sind jetzt auch alle auf einer Seite vom Playoff-Bracket. Das ist schon ziemlich hart.
Ja.
Und ich finde es eigentlich auch so ein bisschen schade, dass Houston-Utah jetzt in der ersten Runde stattfindet und der Sieger von dem Spiel dann gleich gegen die Warriors ran muss. Da ist doch ziemlich viel Talent dann in den ersten beiden Runden tatsächlich schon ausgesiebt. Und dass vielleicht die Serie mit den beiden besten Teams der Western Conference könnte dann doch tatsächlich in der zweiten Runde stattfinden und nicht im Conference-Finale. Ja.
Ja, es ist schon fast eine Frechheit, dass die beiden gegeneinander spielen. Also auch im Hinblick darauf, dass jetzt dann doch so viel getankt wurde. Die Thunder hatten jetzt nochmal ein Spiel gegen die Milwaukee Bucks und da hat kaum jemand gespielt. Genauso hatten wir jetzt auch schon mit den Nuggets angesprochen, dass die da ein bisschen rumgetrickst haben, damit die Rockets schön auf dem vierten Platz bleiben. Also ich finde es schon ehrlich gesagt sehr schade, dass die so früh aufeinandertreffen. Ich hätte es gern genau andersrum gesehen, dass vielleicht Portland gegen Utah spielt und dass Houston so steht, dass es in der zweiten Runde vielleicht gegen Nuggets geht. Das wäre vom Playoff-Bracket ein bisschen schöner gewesen, aber ja, es wird dann offensichtlich für eine der beiden Mannschaften ein sehr unschönes Saisonende, weil beide wirklich eine erfolgreiche Saison gespielt hatten. Die Rockets diese späte Aufholjagd und die Jazz diesen unglaublich starken Saisonabschluss nochmal. Beide Teams hatten ja gerade zum Anfang auch geschwächelt und jetzt ist es halt leider so, dass die Teams hier aufeinandertreffen. Aber auch generell muss ich auch schon mich da verschiedensten Stimmen anschließen, dass dieses Geschachere am Ende der Saison schon so ein bisschen schade ist. Gerade weil natürlich auch jeder dann noch spannende Spiele sehen möchte und Teams, die halt wirklich ums Gewinnen kämpfen. Und dann ist es schon ein bisschen enttäuschend, wenn du dir da so Top-Spiele ansehen möchtest und ja, die Teams eigentlich gar nicht gewinnen wollen. Auf Plätzen, wo man eigentlich gedacht hatte, tanken ist da nicht jetzt unbedingt nur noch Programmpunkt.
Ja, die letzten zwei Wochen der NBA konnte man sich wirklich kaum ansehen. Und da macht dann Skylar Bizier 29 Punkte und 15 Rebounds. Und der Simons, der Rookie von Portland, macht 37 Punkte. Also es ist wirklich schwer auszuhalten, aber da müssen halt im Moment alle durch. Vielleicht gibt es dafür irgendwann mal eine Lösung. Aber dieses Load Management und Resting, das wird halt einfach eher mehr und nicht weniger. Und es ist halt schon ziemlich katastrophal. Da kann man wirklich einfach mal zwei Wochen was anderes machen und dann zu den Playoffs wieder einschalten. Aber egal. Also nochmal zu Houston gegen Utah. letztes Jahr haben die beiden in den Playoffs in der zweiten Runde gespielt. Da hat Houston die Serie gewonnen und auch relativ klar, da hatten die Utah Jazz große Probleme zu scoren. Donovan Mitchell hatte katastrophale Quoten und Chris Paul hat in einem Spiel 40 Punkte gemacht und die Utah Defense komplett auseinandergenommen, hauptsächlich aus Midrange. Und da haben die Houston Rockets eben eine sehr starke Defense gehabt und alles geswitcht. Jetzt sieht das mit der Defense schon so ein bisschen anders aus. Sie switchen nicht mehr so viel. Wird interessant zu sein, zu sehen, ob sie das wieder machen. Denn außer Donovan Mitchell haben die Utah Jazz eigentlich keine One-on-One-Scorer, keine Leute, die ihren Gegenspieler einfach mal im 1 gegen 1 schlagen und vorbeiziehen. Von daher könnten die Houston Rockets vielleicht nochmal so ein bisschen an die letzte Saison sich zurückerinnern und das probieren. Würde dann interessant sein, wie Utah darauf reagiert. Ein anderer Punkt, der wichtig war, in der ersten Runde letztes Jahr gegen OKC hat sich Rubio verletzt und war dann gegen Houston nicht dabei. Das war sehr wichtig oder ja sehr schlimm für die Jazz. Das hat ihnen auf jeden Fall die Chance gekostet, die Serie zu gewinnen. Jetzt ist Rubio wieder angeschlagen mit einer Oberschenkelverletzung. Muss man natürlich mal sehen, wie es läuft, ob er spielen kann. Aber in diesem Jahr sind die Utah Jazz auf jeden Fall besser gewappnet, ohne ihn zu spielen. Auch in der Regular Season hat er schon einige Zeit verpasst. Und die Houston Rockets sind ein bisschen schlechter geworden. Ja, aber die Houston Rockets haben halt Heimrecht und von daher noch einen kleinen Vorteil. Und James Harden ist vielleicht noch mal stärker geworden. Und vielleicht hat er auch aus den vergangenen Jahren, aus den Playoff-Niederlagen gelernt und spielt jetzt mal richtig gute Playoffs. Tom, was meinst du? Wer hat da die Nase vorn bei den beiden Teams?
Also vielleicht vorneweg noch kurz zu Harden. Ich glaube nicht, dass er sich vor den Playoffs hinstellt und sich überlegt, so, welche Playoffs spiele ich denn dieses Jahr? Und so, ach komm, wieder eher so ein bisschen enttäuschend. Sondern ich glaube, er ist da in den letzten Jahren vor allem halt dieser massiven Load, die er über die Regular Season hatte, zur Last gefallen. Und da muss man ja sagen, war es diese Saison leider auch nicht wirklich viel besser. Also er hat ja wieder eine brutal hohe Usage gehabt, musste zwischenzeitlich auch das Team im kompletten Alleingang durch diesen harten Westen schleifen, um überhaupt jetzt am Ende in dieser Playoff-Position zu landen. Und deswegen, ja, bin ich wieder so ein kleines bisschen skeptisch, was seine Spritzigkeit in den Playoffs angeht. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt in der ersten Runde schon so ein großer Faktor ist, aber wird natürlich mit jeder Runde, die die Rockets überleben, dann könnte es potenziell zunehmend problematischer werden. Und jetzt in dem Matchup bin ich aber auch eher bei den Rockets. Also ihre Defense ist nicht mehr auf dem Niveau von letztem Jahr. Das muss man auch ganz klar sagen. Letztes Jahr hatten sie wirklich eine sehr, sehr gute Defense. Die ist dieses Jahr nicht annähernd auf dem Niveau unterwegs. Aber sie sind eben offensiv immer noch ein sehr ansprechendes Team. Und ich vertraue dann in so einem Playoff-Setting auch einfach mehr einem James Harden bzw. Chris Paul, als ich es jetzt bei einem Sophomore Donovan Mitchell mache. Beziehungsweise eben bei den Jazz stellen sich auch noch ein, zwei andere Fragen. Wer übernimmt dann die andere Self-Creation? Also sie haben Mitchell, der da vor allem gut für sich kreieren kann. Dann wird es aber auch schon so ein bisschen eng. Also Ingles ist ein Spieler, den ich wahnsinnig gern mag, den ich auch ziemlich interessant finde als sekundären oder tertiären Playmaker, aber der dann doch nicht allzu viel Gefahr dabei ausstrahlt, sich einen Eigenwurf zu kreieren, sondern viele Würfe kreiert bekommt. Man hat Rudy Gobert, der allerdings auch stark auf das Playmaking angewiesen ist. Man hat einen Rubio, der gut darin ist, anderen Szene zu setzen, aber sich auch nicht so wirklich gut einen Eigenwurf kreieren kann. Und ich finde halt gerade dieser Aspekt der Self-Creation ist halt ein Skill, der in den Playoffs noch wichtiger wird. Und da haben eben auf der anderen Seite die Houston Rockets mit James Harden wahrscheinlich gerade den oder einen der wahrscheinlich schon den besten Self-Shot-Creator der Liga. Insofern sehe ich die Rockets da schon vorne.
Ja, ich würde noch einmal etwas sagen zu den vergangenen Jahren von Harden, weil ich das gerade hier mal aufgerufen habe. Er hat in den letzten 3 Jahren in den Playoffs 31% Dreier, 27,8% Dreier und 29,9% Dreier geworfen. In den letzten beiden Jahren unter 30% bei 10 Dreierversuchen pro Spiel, über die gesamten Playoffs gesehen. Und das ist doch schon wirklich unterirdisch, auch jetzt im Vergleich zur Regular Season. Also es wird sehr interessant sein, ob Harden das mal anders spielen kann, ob er mal Playoffs spielen kann, die eher ja, ablaufen wie die Regular Season. Wenn er das machen kann, dann haben die Rockets eine Chance. wenn nicht, dann fliegen sie wieder raus. Also das ist der große Faktor, wenn jemand so viel den Ball hat und so viel wirft wie James Harden, dann wird es genau darum gehen und es wird auch in der ersten Runde schon darum gehen, wenn James Harden 28% Dreier schießt und 12, 13, 14 Dreier nimmt, wie er es gerade macht, oder 18, dann haben die Utah Jazz auf jeden Fall auch eine Chance. Ja, Nils, gibt es noch was, was du zu der Serie anmerken willst?
Nee, ihr habt das wirklich schon sehr gut zusammengefasst, auch die Punkte, die ich da noch interessant finde an einer Serie. Ich persönlich würde mir halt wünschen, dass die Rockets halt wirklich nochmal einen Playoff-Lauf spielen und zeigen, was sie können, und denke auch, dass im Endeffekt die Rockets die Nase vorn haben werden. Das ist halt bei den Rockets so ein bisschen das Thema auch, dass die Defense dann auch insoweit steht und gut genug ist, um da entsprechend mitzuspielen. Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wir werden es jetzt in den Playoffs sehen, sind die Rockets jetzt schwächer als letztes Jahr? Sind sie besser? Also Chris Paul hat ja bis zu seiner Verletzung im letzten Jahr wirklich noch, also richtig, richtig starke Playoffs gespielt, hat gegen Utah ja auch mal so ein 40-Punkte-Spiel rausgehauen, und ja, da bin ich mir halt auch noch nicht ganz sicher, wie gut ist Chris Paul eigentlich noch, wie stark ist da der Abbau? Also jetzt kommt ja wirklich mal die Phase der Saison oder nach der Saison, wo es dann halt auch wirklich kein Halten mehr gibt und dann wirklich aus allen Rohren gefeuert wird. Ja, aber letztendlich habe ich auch die Rockets vorne und hoffe auch, dass James Harden da mal seinen MVP-Status weiter erhalten kann, und freue mich dann auf die zweite Runde des Siegerteams gegen die Warriors. Das wird auf jeden Fall auch eine heiße Serie. Auf jeden Fall gibt es da einiges zu sehen hier in der Western Conference.
Ja, noch ein Punkt zu Defense. Neulich haben wir über dieses Spiel auch schon geschrieben, gesprochen. Ich glaube, im Podcast haben wir es noch nicht so wirklich angemerkt, wie die Bucks die James Harden verteidigt haben. Die stellen The Bledsoe links hinter Harden. Also er macht den Weg zum Korb komplett frei und macht eigentlich nur den Dreier und den Stepback-Dreier dicht. Und sie zwingen Harden einfach von der Dreierlinie weg und lassen ihn zum Korb gehen. Da kommt er dann auf Antetokounmpo und Lopez zu, die den Wurf schwer machen. Und dann lassen sie eben die Roleplayer-Dreierschützen, Tucker und Co., lassen sie eben in der Ecke dann stehen. In der Annahme, dass die eben nicht, wenn sie 10 oder 12 Mal werfen müssen, eine gute Quote schießen können, weil sie es einfach nicht gewohnt sind. Es wird sehr interessant sein zu sehen, ob die Utah Jazz das auch probieren. Und dann noch ein anderer Faktor: Donovan Mitchell hat seit Januar super stark gespielt, hat richtig gute Quoten, und im Januar 27 Punkte im Schnitt, im Februar 25 Punkte im Schnitt, im März 25 Punkte im Schnitt und dabei teilweise 3 Dreier mit 45% Dreierquote geworfen, im März 28 Punkte mit 50% Dreier. Also Donovan Mitchell hat ein krasses Level gespielt seit diesem Jahr und auch in diesem Podcast vielleicht ein bisschen wenig Liebe bekommen, und ich bin sehr gespannt, ob er den Kampf mit James Harden aufnehmen kann, und das wäre auf jeden Fall noch ein Punkt, der es für die Jazz noch eher wahrscheinlich machen könnte, dass sie es schaffen können gegen die Houston Rockets.
Ja, also Mitchell hat sich über die Saison auf jeden Fall gesteigert. Er hatte ja jetzt eben von Anfang an eine relativ große Rolle, und mir schien so, als wären die Defensiven dieses Jahr schon ein bisschen besser auf ihn eingestellt, hätten schon über die Offseason ein bisschen mehr auf ihn als erste Option der Jazz gescoutet, und eben, er kommt da immer besser rein. Trotzdem bin ich ein bisschen gespannt, weil, wie gesagt, die Playoffs dann doch nochmal ein anderes Beast sind, wie man so schön sagt. Und eben, was ich auch noch vielleicht noch ganz kurz hinzufügen würde, Rudy Gobert ist ja der absolute Fixpunkt und Anker der Jazz-Defense. Wurde aber letztes Jahr auch so ein bisschen am Perimeter attackiert, weil die Jazz da auch noch ganz gerne geswitcht haben. Und ja, ich bin mal gespannt, welches defensive Konzept sie diesmal auspacken, ob sie sich echt dafür entscheiden, die Bucks ein bisschen zu kopieren. Ich bin auf der anderen Seite gespannt, wie die Rockets darauf reagieren, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Rockets sich so ohne weiteres ausmanövrieren lassen. Also ich fand auch, ja, das ist wahnsinnig interessant, was die Bucks gemacht haben, aber auch so ein kleines bisschen überbewertet, wie dann die Resultate waren, weil Harden hat in dem Spiel nicht besonders gut getroffen, aber da war es halt wirklich nur ein einziges Spiel, und man muss auch sagen, dass zum Beispiel den Floater, den man ja in so einem Setting, also zumindest so wie ich mir das konzeptionell vorstelle, Harden so ein bisschen anbietet, dass er in dieser Saison extrem gut trifft. Also trifft 46% seiner Würfe aus der kurzen Midrange. Deswegen, ja, bin ich mal gespannt, sollten die Jazz es tatsächlich so probieren, ob die Rockets da nicht irgendwelche Möglichkeiten und Lösungen finden. Aber es wird auf jeden Fall eben ziemlich interessant zu sehen sein, diese sehr, sehr gute Rockets-Offense gegen diese sehr, sehr gute Jazz-Defense spielen zu sehen.
Ja, aber 46% aus dem Bereich würden die Jazz wahrscheinlich nehmen. Im Gegensatz zu 37%
kann sogar sein.
Dreiern. Ich glaube schon.
Ja.
Ja, Jungs, wie ist der Tipp? Nils?
4-3 für die Rockets.
Ja. Tom?
Ja, 4-3 fand ich jetzt mal so einen guten Wegweiser. Bin ich gerade noch unentschlossen, ob ich mich anschließe, ob ich den Rockets noch ein bisschen mehr ihre aktuelle Form mitgebe, wobei die Jazz in letzter Zeit auch nicht schlecht waren, aber die Jazz hatten einfache Gegner und die Rockets waren in letzter Zeit einfach wirklich eben extrem dominant. Ja, ich glaube, ich lasse mich dazu hinreißen, den Rockets dann noch ein bisschen klarer die Nase vorn zu geben und sag Rockets in 6.
Ja. Also ich will es auch nicht nur machen, um das ein bisschen spannend zu machen. Aber also eigentlich wünsche ich mir auch, dass die Rockets diese Serie gewinnen, weil ich glaube, dass sie das bessere Matchup für die Warriors sind und ich will Houston gegen Golden State eigentlich sehen. Aber ich habe das Gefühl, so wie Mitchell gespielt hat, so stark wie die Defense der Utah Jazz ist, könnten sie vielleicht eine Chance haben und ich sag mal Utah in 7.
Yes, das wird spannend.
Du hast aber auch ein Quinn Snyder Poster an deinem Zimmer hängen, oder? Der schaut dich wahrscheinlich jetzt an.
Ja, genau so.
Lächelnd.
Quinn sagt mir jeden Morgen, was ich tun soll. Okay, sehr Jungs, damit haben wir es. Das ist die Playoff-Prognose von NBA Tauchgang. Wir sind total gespannt. Wir wünschen allen Zuhörern viel Spaß bei den Playoffs. Endlich kommen die richtigen Spiele, in denen es um was geht. Und wir werden für die zweite Runde spätestens auch wieder die Prognose machen und zwischendurch einfach dranbleiben und gucken, wie die Serien laufen. Und ja, bleibt uns treu, bleibt dran. Viel Spaß bei den Playoffs. Vielen Dank an Tom, vielen Dank an Nils.
Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
Immer gerne, Tom. Und dann bis bald. Ciao, Leute.
Ciao.
Ciao.